Hallo Welt, willkommen beim Nordfunk Nummer 25, die Sendung des Chaos Computer Club Mainz. Im Studio hier auf Radio Rheinwelle sind Tanjev
und Martin.
Heute ist unser Thema das Zwei-Klassen-Netz. Internet in zwei Klassen aufzuteilen, was es damit auf sich hat, wollen wir heute erklären. Netzneutralität ist ein ganz wichtiger Punkt und natürlich müssen wir zuerst mal erklären, wie das Internet überhaupt funktioniert.
Zumindest in groben Zügen, damit wir uns danach drüber einigen können, wie gut Zensur im Netz überhaupt funktionieren kann oder nicht funktionieren kann.
Und bevor wir das tun, spielen wir erstmal ein Lied ein. Computer, ich befehle dir. Ich habe ja nicht den Eindruck, dass mein Computer mir untertan ist. Weiß nicht, wie geht's dir?
Manchmal, aber meistens macht er dann doch irgendwie, was er soll.
Ja, das ist irgendwie eine Merk. Die haben so ein Eigenleben, habe ich den Eindruck.
Ja, wobei man sagen muss, dass bei Jakob Bierenheim, von dem dieses Lied da stammte, auch da nicht ganz sauber mit seinem Input war. Also Wurzel aus Kautschukbaum, das überrascht mich nicht, dass da Quatsch rauskommt.
Tja, alles können die dann wohl. Anscheinend doch nicht, die Computer.
Ja,
unser hört. Thema heute ist aber sowieso Netzneutralität.
Und Netzzensur, ja. Ihr hört schon mal, es geht um Computer und es geht um die Neutralität oder Nicht-Neutralität derselben. Aber bevor wir mal zu den Computern kommen, würde ich mal gerne so einen Blick zurückwerfen in so einem kleinen Gedankenspiel. Thema Zensur. Tanjev, du bist jetzt mal der Zensurbeauftragte des Ägyptischen Reiches im Jahre 1000 vor Christus. Und bist dafür verantwortlich, dass hier verfassungsfeindliche Schriften nicht zu weit zirkulieren. Was würdest du da im Auge behalten müssen?
Ich nehme mal an, dass in meinem Reich nicht allzu viele Leute überhaupt lesen können. Von daher reicht es wohl, die wenigen Leute zu kontrollieren, die lesen können. Oder vor allen Dingen, die schreiben können.
Also so die Beamten und Priesterklassen.
Beamten vielleicht, Priester.
Okay.
Gelehrte.
Jetzt mal Fast Forward macht und man durch die Jahrtausende vorspult, ändert sich da eigentlich die meiste Zeit über nicht viel, bis dann irgendwann der Buchdruck erfunden wurde, wenn wir jetzt mal einen großen Sprung nach vorne machen wollen.
Das war
jetzt haben wir also den Gutenberg. Buchdruck.
400-500 Jahre her, ne?
Mhm.
Tja, dann können da können schon mehr Leute lesen, auch in Europa, ne? Obwohl aber auch immer noch nicht alle.
Ja, und vor allem kann man das, die bösen Schriften, die wir wegzensieren wollen, kann man vor allem schneller verbreiten, wenn man so eine Maschine hat.
Da ist was dran.
Wir müssen
die Maschinen kontrollieren.
Genau, wir müssen die Maschinen kontrollieren, die Druckmaschinen, aber da gibt es ja nicht allzu viele von erstmal.
Kann sich nicht jeder leisten, würde ich mal sagen.
Okay, dein Job ist also immer noch recht relaxed.
Ja.
Okay, spulen wir mal weiter vor. Na, dann kommen Zeitungen, Lesen setzt sich weiter durch, es wird ein bisschen anstrengender, aber im Prinzip ändert sich nicht allzu viel.
Man muss die Verlage kontrollieren, die machen die kleineren Verlage ja ohnehin kaputt oder kaufen die auf, so dass es auch nicht allzu viele davon gibt. Und die wir nicht kontrollieren können, müssen wir irgendwie in Misskredit bringen, so dass denen keiner glaubt. Sowas okay. Wie die Bild. Obwohl, das glauben viele, ne?
Weiter Fast Forward in der Technik. Radio, Fernsehen, neue Massenmedien.
Alles auch nichts Neues, ist halt nur mit Bild und Ton statt mit Schrift.
Ja, du hast wieder irgendwo einen zentralen Sender, ne?
Ganz genau, ja.
Okay, aber jetzt vor, wie lange ist es jetzt her? 20 Jahren grob, paar 20 Jahren, auf einmal setzt sich dieses sogenannte Internet durch.
Das war so Ende der 80er.
Ja, Wie macht man das jetzt mit dem Internet? Wie zensieren wir das denn jetzt, Herr Zensurbeauftragter?
Das ist ein Problem.
Ja, warum denn? Ist das ein Problem? Können wir nicht irgendwo den zentralen Internetrechner einfach kontrollieren? Du hast doch gerade gesagt, die Maschinen kontrollieren.
Das ist richtig, aber das Problem ist ja, bisher hatten wir es immer mit Inhalteanbietern zu tun, zum Beispiel Fernsehsender. Und da gibt es halt einen Sender erstmal, das ZDF zum Beispiel ist ein Fernsehsender und wenn ich den kontrolliere, kann ich auch kontrollieren, was da gesendet wird und was nicht. Gut, nun gibt es nämlich nur einen, sondern eine Handvoll, aber eben auch nicht viel mehr. Und Sender aus Amerika kann man ja hier erst gar nicht empfangen. Und gut, mit Satellitentechnik kann man vielleicht noch europäische andere Sender empfangen, aber Italienisch spricht ja sowieso kaum einer hier. Und von daher alles noch relativ relaxed. Beim Internet habe ich aber sehr, sehr viele Anbieter. Im Prinzip kann ja jeder, der möchte, ein Anbieter werden. Also ich kann ja selbst meinen eigenen Computer verwenden, um Inhalte zu verbreiten über das Internet.
Das heißt, wir haben jetzt hier nicht einen zentralen Sendecomputer, der hier die Inhalte in die deutschen Wohnzimmer schickt, wie beim Fernsehen oder beim Radio, sondern wir haben jetzt hier zig Millionen von Computern weltweit, die alle miteinander quasseln. Und man kann vom deutschen Zuhause aus bequem per Internet von Amerika, Südkorea, China, Arabien, alle 5 Kontinente, was weiß ich, wo über der ganzen Welt, Antarktis vielleicht mal ausgenommen, obwohl vielleicht gibt es
auch... Ach, da gibt es bestimmt auch Internet.
Ja, irgendeine Forschungsstation oder so.
Gut, ein paar weiße Flecken gibt es noch auf der Karte bestimmt.
Okay, lassen sich hier dann Informationen hin und her schieben.
Das ist fantastisch, ja. Ich brauche nicht mehr in Reichweite sein sozusagen. Oder sagen wir mal, ich bin immer in Reichweite, weil... viele Orten haben wir jetzt ja sogar schon Internet per Handy, ohne Kabel und so. Viele Leute haben Internet auch zu Hause. Eigentlich sehr viele sogar schon inzwischen, gerade in der westlichen Welt. In Südafrika noch nicht ganz so vielleicht.
Ja, aber...
aber da gibt es natürlich auch schon.
Das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur zigtausend Empfänger, sondern jeder, oder zig Millionen, muss man sagen, sondern jeder dieser Empfänger ist auch ein potenzieller Sender, der von seinem Rechner aus auch Informationen irgendwo hinschicken kann.
So ist das, richtig.
Hm, okay, ich glaube, da ist der Zensurbeauftragte erstmal überfordert. Unser hypothetischer Zensurbeauftragter natürlich.
Ja, es gibt aber trotzdem auch Versuche, das zu tun. Also China ist dann so ein Beispiel, wo ein Land versucht, Netzzensur zu betreiben, also die eigene Bevölkerung von bestimmten Inhalten abzuschotten. Das funktioniert auch schon so einigermaßen. Es kommt zwar, also es kann zwar immer auch irgendwie umgangen werden, nur es ist natürlich leicht, das nicht umgehen zu müssen. Und auf diese Weise kann man halt dann, sagen wir mal, so 70-80% der Bevölkerung aussperren vielleicht.
Wenn wir jetzt beim Thema Netzzensur, wie China sie im großen Stil betreibt, sind und bei dem umgehen, da tauchen dann gleich wieder die Fachwörter recht schnell auf, wenn ich hier meine Notizen gucke. Dann ist immer von Proxy-Servern und Tunneling und Deep Packet Inspection und allen möglichen solchen Sachen die Rede.
Deep Packet Inspection.
Ja, Deep Packet Inspection. Das klingt jetzt gleich mal wieder fies. Und das ist wieder der Zeitpunkt, wo wir darauf achten müssen, dass wir unsere Leser, wollte ich gerade sagen, so ein Quatsch, unsere Zuhörer hier nicht abhängen. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, so ein klein bisschen auszuholen. Und wenn man diskutieren will, wie man das Netz zensieren könnte und wie man diese Zensur umgehen kann, müssen wir eigentlich erst ein bisschen erklären, was ist denn dieses Internet überhaupt? Wie werden die Daten denn da rumgeschickt?
Ich glaube, da fängt man wahrscheinlich am besten vorne an, zu einer Zeit, wo es noch kein Internet gab und so zum ersten Mal die Idee aufkam, zwei Computer überhaupt miteinander zu verbinden.
Ich glaube, das ist ein guter Anfang.
Also ich meine, anders zu verbinden als mit einer Diskette, was natürlich noch früher da war. Also früher hat man eben mit Disketten oder sonstigen Datenträgern Daten hin und her getragen zwischen Rechnern.
Aber das war noch kein Netzwerk in dem Sinne.
Das ist noch kein Netzwerk. Klar, und dann gab es halt die Möglichkeit, oder man hat dann die Möglichkeit erfunden, Computer miteinander zu vernetzen und auf diese Weise zum Beispiel zwei Benutzer, die an verschiedenen Computern arbeiten, konnten sich zum Beispiel Nachrichten schicken. Das, was man heute als E-Mail kennt.
Genau, aber es blieb ja dann ruckzuck nicht mehr bei zwei Rechnern, sondern es wurden ja dann immer mehr. Erst waren es ein paar Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Genau. Der Punkt ist, innerhalb einer Uni E-Mails zu verschicken, ist ja albern, weil der sitzt ja sowieso gegenüber, so wie du mir jetzt. Deswegen haben verschiedene Universitäten sich miteinander verbunden. Dafür hat man ganz normale Telefonleitungen verwendet und dann halt Technik erfunden, sage ich mal, die Daten, digitale Daten übertragen können über eine normale Telefonleitung, über hunderte von Kilometern hinweg. Und so konnten dann die Professoren und Studenten der Universitäten sich gegenseitig E-Mails senden.
Genau, die manche von uns, die schon ein bisschen länger im Netz unterwegs sind, kennen auch noch die Anfänge, wo es dann diese Akustikkoppler gab. Das heißt, vermutlich es gab noch keinen ISDN- oder DSL-Anschlüsse für Computer, sondern man hat das wirklich über die Telefonleitung gemacht. Es gab die sogenannten Akustikkoppler. Ja. Das heißt, der Computer hat seine Daten, wenn ich jetzt meine E-Mail halt hier schreibe, in Töne umgewandelt. Die Töne wurden durch das Telefonnetz geschickt und auf der anderen Seite vom Rechner, dem Empfängerrechner, wurden diese Töne dann wieder in die E-Mail zurückübersetzt.
Genau, und diese Akustikkoppler waren ja so Geräte mit zwei Muscheln sozusagen, wo man so einen Telefonhörer drauflegen und festschnallen konnte. Ne?
Wenn man sich jetzt das aber vorstellt, dann wird einem ja klar, dass irgendetwas sich hier grundlegend geändert haben muss von dieser Internet über Telefon oder Computerkommunikation über Telefonmodell, weil wenn ich heute wenn ich heute ins Internet gehe, dann, ich rufe ja nicht bei Google an oder bei YouTube oder was für eine Seite auch immer ich aufrufe und ich muss ja nicht jedes Mal neu wählen. Ich wähle mich ja einmal irgendwie bei meinem ISP ein und dann kann ich mich ja frei im Netz hin und her bewegen. Und
genau.
Ja, wie das funktioniert, erzählen wir euch ein bisschen nach dem nächsten Lied.
Das war das war die CD. Das war Kiff On. Kung Fu Funk, eine französische Gruppe. Unsere Musik könnt ihr auch finden auf unserer Seite fnordfunk.cccmz.de. Hier ist der Fnordfunk. Wir spielen freie Musik, das heißt, die Lieder, die wir hier spielen, könnt ihr euch auch nachher frei runterladen.
Legal frei
runterladen. Legal, ja. Das
Wie
ist,
ihr das sonst immer macht.
Ja gut, frei ist ja, seid ihr ja gewöhnt, genau, ja. Unser Thema ist Netzneutralität und wir haben gerade so ein bisschen schon mal angefangen, die Historie des Internets so ein bisschen zu beleuchten. Waren jetzt soweit, dass die Universitäten per Telefon, Koppler, Geschichten sich verbunden haben und Daten austauschen konnten. Was jeder ja heute auch immer noch kennt von der Firma oder so, sind sogenannte Intranets. Dass die Computer innerhalb einer Firma oder innerhalb einer Uni oder so miteinander vernetzt werden, so auf dem Campusgelände und so. Und die meisten Firmen haben eigentlich heute ein eigenes Intranet auch. Und was dann eigentlich der Schritt zum Internet war, war die Verbindung dieser Intranets
genau,
das miteinander. Heißt,
auch manchmal das Internet sei das Netz der Netze, also dass man viele kleine Netze hat, die dann alle wieder zusammen sind. So ein hierarchisches Modell, man hat ein kleines Netz, das wiederum nur ein Knoten in einem größeren Netz darstellt.
Verbundnetz sozusagen.
Verbindung ist ein gutes Stichpunkt. Wir haben ja gerade schon gesagt, beim Internet funktioniert hier was fundamental anders als beim Telefon. Beim Telefon hat man eine Verbindung, ich rufe dich an, dann gibt es eine Leitung durchgeschaltet zwischen uns beiden, auf der wir reden. Beim Internet gibt es ja so eine Verbindung eigentlich nicht. Stattdessen heißt es, es ist ein paketorientiertes System.
Genau, Telefon war ja früher noch analog, da konnte man einfach Ströme hin und her schicken, die die Sprache repräsentierten sozusagen. Paketbasierter Dienst bedeutet, alles was ich übertragen will, ist ja digital, sowieso, ist ja ein digitales Netzwerk. Das heißt, es besteht aus Einsen und Nullen letzten Endes. Und diese Einsen und Nullen werden in kleinen Päckchen verpackt und dann päckchenweise verschickt.
Genau.
So, und alles, was zu groß ist für ein Päckchen, wird halt auf mehrere Päckchen verteilt.
Genau, und diese Päckchen werden dann über verschiedene Stationen dieses Netzes rumgeleitet, dann, bis sie da angelangt sind, wo man sie braucht.
Dabei genau.
Ist eine Sache, eine E-Mail oder eine Webseite, die ich aufrufe, kann dabei durchaus verschiedene Wege gehen. Also wenn eine Webseite zu groß ist, um sie in eine Seite zu packen, weil große Bilder drauf sind oder was auch immer, dann wird es in verschiedene Päckchen geschickt, gepackt, die alle einzeln durchs Netz wandern und sich erst am Zielcomputer wieder zusammensetzen. Genau. Je nachdem, wo halt gerade mal ein bisschen mehr Betrieb ist im Netz, wo halt ein bisschen Stau ist und irgendwelche Leitungen relativ voll sind,
dann sagen die Pakete umgeleitet.
Genau, sagen die Knoten unterwegs, hier ist gerade nicht so gut, nimm mal die andere Leitung über den Atlantik, da ist eher Platz, dann kommt das nächste Paket an, dann ist die Atlantikleitung vielleicht wieder frei, da sagt, ja, du kannst hier durchgehen. Das heißt, man hat eigentlich keine feststehende Verbindung, sondern hat er wirklich diese Pakete durchs Netz strömen und irgendwie ihr Ziel finden.
Genau, und diese Pakete hopsen so von Computer zu Computer. Hop ist auch dann der Fachbegriff schon dafür. Und die Computer, die diese Päckchen entgegennehmen und dann weiterleiten, also jedes Päckchen hat ja im Prinzip einfach mal die Zieladresse, wo das eigentlich hin soll letzten Endes. Und jeder Computer, der so ein Päckchen in Empfang nimmt, sendet es dann halt weiter. Entsprechend der Zieladresse suchte sich halt aus, wo ist der günstigste Weg jetzt von mir aus gesehen. Und so hopsen die von Computer zu Computer.
Und das sich vorzustellen, das ist... klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und technisch, aber das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir nachher dann über die Zensur und die Neutralität des Netzes reden. Ja? Man muss sich halt zum einen klar machen, dass dadurch, dass diese Pakete verschiedene Wege gehen können, kann man sich nicht irgendwo als hypothetische Zensurbehörde hinstellen und sagen, wir kontrollieren jetzt diese eine Leitung hier und können dann schauen, was da passiert und das entsprechend manipulieren, weil vielleicht kommen nur einzelne Datenpakete drauf und der Rest läuft wo ganz anders entlang.
Genau, und das ist ja sogar jetzt letztens auch passiert, dass Atlantikleit oder Unterseekabel kaputt gegangen sind. Wir waren da abgeschnitten, die Philippinen oder was?
Nee, ja,
oder
ich weiß
Indien.
Nicht mehr genau, aber irgendwo
irgendwo
Südostasien.
Genau, irgendwo da war eine Leitung kaputt gegangen. Es gibt übrigens viel mehr Unterseeleitungen, als man sich das so vorstellt. Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt.
Ja, es gibt aber nette Karten im Netz, aber gestern noch mal drauf geschaut, das ist schon heftig, wenn man sich überlegt, wie viele tausende Kilometer von Glasfaserleitungen da auf den Gründen der Meere zwischen den Kontinenten sich spannen. Ja, aber
was das gut, kostet.
Ja, aber dem, was von heute an Datenverkehr um die Welt fließt, ist es eigentlich auch wieder dann nicht so überraschend, wenn man sich das überlegt.
Das ist richtig. Allerdings haben wir da noch jede Menge frei. Also irgendwie es liegen viel mehr Kabel, als wir momentan brauchen. Ist gut so, dann können wir noch wachsen.
Genau.
Ja. Auf jeden Fall ist natürlich so ein Kabel geht kaputt, macht nichts, dann nehmen die Pakete einen anderen Weg. So, und dann, das heißt, wenn ich so ein Kabel kontrolliere und sage, ja, bestimmte Pakete lasse ich einfach nicht durch, dann gehen die halt woanders lang. Das Netz merkt sozusagen, dass hier ist irgendwie, geht's nicht so richtig, dann nehmen wir eine andere Route.
Richtig, es gab, ich weiß nicht mehr, ich habe leider vergessen, wer es gesagt hat, aber irgendeiner von den ersten Ingenieuren, die das Netz erfunden haben, diese Protokolle, hat auch mal gemeint, das Netz wäre von sich aus eine zensurumgehende Maßnahme. Also das wäre quasi so designt, dass es Zensur automatisch als Fehler erkennt und umgeht, weil wenn man irgendwo einen Weg sperrt,
ja, genau,
suchen die Pakete automatisch einen neuen. Ob das in der Praxis wirklich so funktioniert, kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Ja.
Aber eine andere Sache,
ganz wichtig,
was man sich jetzt auch vielleicht überlegen muss, wenn wir jetzt davon reden, wie diese Pakete durchs Netz fliegen, ist, dass wenn man dann von dem Internet redet, dass es eigentlich verschiedene Sachen sind, die man darunter versteht, verschiedene Abstraktionsebenen. Ja? Wenn wir jetzt auf dieser unteren Ebene bleiben, dieser Transport- oder Netzwerkebene, wo wir über kleine Nullen und Einsen in Pakete verpackt reden, die durchs Internet rasen, dann ist es eigentlich völlig wurstegal, was in diesen Paketen drinsteckt. Ob das Teil von einer E-Mail, von einem Video, von einem Telefoniegespräch über das Internet, von einer Webseite ist, das sieht auf dieser Ebene erstmal alles gleich aus.
Die Computer, die Pakete weiterleiten, wissen nur, da sind irgendwelche Daten drin, haben aber keine Ahnung, was für Daten.
Genau, das ist eigentlich, und erstmal auf einer höheren Ebene betrachtet, auf der Inhaltsebene oder Applikationsebene dann, wird daraus plötzlich was Sinnvolles. Dann sagt er, oh, das ist jetzt eine E-Mail hier, das ist jetzt eine Webseite, das ist ein Video, das ich sehe.
Oder das ist ein Telefongespräch.
Genau, und dann, und diese zwei Ebenen, das ist, diese zwei Betrachtungsweisen, die, da gibt es auch immer wieder viel Streit und Diskussion über jetzt die Frage, wer im Internet für was verantwortlich ist, die speisen sich aus diesem Zwist zwischen diesen Betrachtungsweisen. Ja?
Genau, also, ja.
Im Prinzip ist das auch nicht anders als wie mit der Post. Ja? Die Post schickt Briefe hin und her. Die Post interessiert es nicht, was in dem Brief, sollte es zumindest nicht, ob in dem Brief jetzt, ob das ein Liebesbrief, eine Überweisung, eine Kündigung oder was auch immer in dem Brief drinsteckt. Und das ist sozusagen die Transportebene, die einfach, da ist ein Brief, Informationspaket mit Adresse, das bringt die Post hin.
Genau.
Auf der anderen Ebene, Empfänger und Sender, die interessiert sich für den Inhalt des Briefes.
Denn ist das auch egal, wie der Brief transportiert wird oder ob der dreimal um die Erde kreist oder so.
Genau, die interessiert
Hauptsache, der kommt an.
Ja, ob das mit dem LKW oder mit dem Zug oder über welche Zwischenstation das geleitet wird, ist denen in der Regel egal. Es sei denn, es geht was schief, dann ist es auf einmal.
Dann geht so ein Päckchen verloren sozusagen,
Aha.
Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung.
Das heißt, so um unser Grundverständnis vom Internet jetzt hier mal zu rekapitulieren, wir haben ein paketbasiertes System, wo kleine Datenpakete herumschicken und diese Datenpakete sind erst, wenn sie zusammengesetzt werden, ergeben sie was Sinnvolles.
Genau, ja.
Genau. Dann würde ich jetzt, bevor wir hier mal eine wieder Verdauungspause mit Musik machen, sage ich mal, vielleicht noch ein kleines Stückchen dazu packen und zwar DNS.
DNS.
Da haben wir es jetzt,
da geht es um die Adressierung. So, die Pakete müssen irgendwie adressiert werden.
Genau, und dafür haben sie...
Dafür
gibt es Nummern, die sogenannten IP-Adressen. Die hat sicher jeder schon mal gesehen.
Genau.
Die bestehen aus, immer aus vier Teilen, die jeweils zwischen 0 und 255 liegen, mit Punkten dazwischen. Also Sachen wie 62.84.123.1. Also das sind diese IP-Adressen. Genau. Die sind für so Computer, die gut mit Zahlen sind, irre praktisch. Für Menschen sind die jetzt eher schlecht. Ich kann mir solche Zahlen schlecht merken. Und daher kam man auf die Idee, diesen Domain-Name-Service einzuführen.
Das ist ein Telefonbuch, kann man sagen.
Ja,
das ist
also ein
Adressnachschlagewerk. Ja, man will ja eigentlich, man möchte jetzt irgendwie zum Beispiel bei Google was suchen und kein Mensch weiß jetzt gerade, welche Nummer der Google-Computer hat im Moment. Das kann sich ja auch durchaus schon mal ändern oder so. Und deswegen gibt man da halt ein www.google.com oder de oder so.
Mhm.
Und jetzt weiß nur, also das ist jetzt zwar klar, wo man hin will, aber der Computer weiß ja jetzt erstmal gar nicht, wo der das Paket hinzuschicken hat.
Genau, und der fragt dann im Netzwerk nach, schaut sozusagen in dieses Telefonbuch und sagt, google.de, das ist die und die Nummer, dann schicke ich die Pakete dahin.
Genau, der ermittelt die Nummer, das sind dann auch wieder, eigentlich auch wieder Computer mit eigenen Adressen, wo man ein Päckchen hinschickt, wo drin steht, sag mir mal die Nummer von google.de, und dann schicken die ein Päckchen zurück, wo die Nummer von google.de eben drin steht. Und dann kann man als nächstes bei google.de die Seite anfordern.
Und daher ist eigentlich auch eine der einfachsten und primitivsten und auch ein wenig effektivsten Zensurmaßnahmen, den Benutzern die Telefonbücher wegzunehmen. Wenn man dieses DNS irgendwie blockiert, dann weiß man zwar vielleicht noch, ich will nach google.de, aber der Rechner findet nicht mehr raus, welche Nummer, welche IP-Adresse google.de ist.
Genau.
Und wie das funktioniert oder nicht, na, erzählen wir euch nach dem nächsten Lied.
Das waren die fünf Freunde mit ihrem Song Der Griff ins Klo.
Tanja meint, die können nicht singen. Mag sein, aber ich finde die großartig. Das klingt so, die klingen so, als kämen sie gerade aus den 80ern irgendwie. Also mir gefällt das ganz großartig.
Ja, unsere Musik ist übrigens heute von yamendo.com. Da könnt ihr auch selber mal reingucken. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen,
ob euch was gefällt. Ja, das Schöne ist, man kann sich die Musik auch online da mal reinhören. Man muss nicht alles gleich runterladen. Also es ist sehr bequem. Man kann da sehr nett auch nach Genres sortiert und so durch die verschiedenen Sachen mal durchbrausen und mal gucken, ob man was Schönes findet.
Und es ist alles legal.
Alles legal und alles umsonst. Jaha.
Ja, umsonst will ich nicht hoffen. Ihr hört den Nordfunk, die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz, hier auf Radio Rheinwelle 92,5.
Jaha, die erste halbe Stunde ist rum und wir haben mal ein bisschen in groben Worten zusammengefasst, wie das Internet so ungefähr funktioniert und wie die Daten da rumgeschoben werden, dass die ankommen, wo sie ankommen sollen. Wir haben gerade gehört, dass es diesen DNS gibt, Domain Name Service, der dafür zuständig ist, aus einem Namen wie zum Beispiel radioreinwelle.de, mit dem ein Mensch was anfangen kann, eine Nummer zu machen, mit der ein Computer was anfangen kann, damit er auch weiß, wo er die Daten findet, die er runterladen soll.
Ja, genau. So. Und eine einfache Form der Zensur ist es eben, dieses Telefonbuch zu manipulieren, sodass zu dem Namen rheinwelle.de keine Nummer mehr zurückgeliefert wird und der Computer dann so ein bisschen ratlos dasteht.
Genau. Genau das hat Pakistan vor ein paar Wochen gemacht mit YouTube. Pakistan ist ja auch ein Land, das recht massiv am Netz rumzensiert und das halt versucht, regierungskritische Sachen oder Sachen, die den Islam beleidigen könnten oder solche Geschichten zu zensieren und draußen zu halten. Und YouTube, wo jeder seine Videos hochladen kann und wo man alles möglichen Kram findet, ich weiß nicht genau, was der Auslöser war, aber irgendwelche Videos war ihnen wohl da ein Dorn im Auge. Und da YouTube ja nicht in Pakistan hockt und sie nicht sagen können, wir löschen das Video einfach, haben sie einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen zu verhindern. Und haben dann diese DNS-Einträge, also dieses Telefon, dass wenn man youtube.com eingegeben hat in Pakistan, wurde nicht die richtige Adresse zurückgeliefert, sondern irgendeine Adresse, die irgendwo ins Leere lief, irgendeine Sackgasse, irgendwo im schwarzen Loch, dass einfach nichts kam.
Also eine Adresse, die überhaupt nicht vergeben ist, sozusagen.
Genau, das ist wie wenn man im Telefonbuch die richtige Telefonnummer rausnehmen würde und stattdessen eine reinschreiben würde, wo einfach dann steht, wo einfach dann kein Anschluss mehr dieser Nummer kommt, wenn man anruft.
Ja, genau, okay. So, das haben die gemacht. Der Grund war, weiß man nicht, so irgendwelche Videos wahrscheinlich.
Ja, irgendwelche Regierungs... Irgendwie angeblich was hauptsächlich wegen islamkritischen, aber es gibt auch die Theorien, dass es um irgendwelche Videos gibt, wo Wahlmanipulationen in Pakistan gezeigt wurden. Auf jeden Fall haben sie ganz YouTube dicht gemacht in Pakistan.
Das sind ja wieder Verschwörungstheorien.
Ja,
das Problem ist natürlich bei dieser Technik, also im Prinzip funktioniert das ja erstmal, das kann man nicht mehr aufrufen. Es gibt natürlich eine relativ simple Methode, das zu umgehen. Zum einen kann man versuchen herauszufinden, wie diese Adresse lautet, diese Zahl, und dann kann man auch in seinem Browser, in seinem Firefox oder Internet Explorer diese Zahl direkt eingeben, anstatt youtube.com. Und das, was dann zurückkommt, ist einfach die angeforderte Website.
Genau, richtig. Man braucht halt, wenn das offizielle Telefonbuch nicht mehr funktioniert, dann muss man sich die Nummer halt anderswo besorgen und
dann
umfragen, wer hat die Nummer. Das funktioniert prinzipiell.
Das funktioniert ganz gut. Eine andere Methode dürfte sein, dass man einfach sagt, ja, dann nehmen wir halt ein anderes Telefonbuch, wo die Nummer noch drinsteht.
Genau, das gibt's auch. Es gibt verschiedene Organisationen, die sozusagen andere Telefonbücher fürs Internet anbieten. Also dieser DNS-Service, das ist ja sowas, macht man sich als normaler Benutzer keine Gedanken drum rum. Da ist halt irgendwo einer eingestellt und das funktioniert ja auch in der Regel.
Genau.
Aber wenn man irgendwo in den Einstellungen seines Browsers, ob das jetzt der Firefox oder Internet Explorer, welcher auch immer ist, findet man irgendwo eine Einstellung, wo etwas steht von wegen DNS-Server und da ist irgendeine Standardeinstellung drin.
Stimmt.
Und man kann auch andere da einstellen. Wenn man halt jetzt sagt, mein Standard-DNS-Server, mein Standard-Telefonbuch fürs Internet, dem traue ich aus irgendeinem Grund nicht, vielleicht weil ich im Land bin, das Zensur oder so betreibt, dann kann man, wenn man halt eine Organisation oder so weiß, die ihr eigenes DNS betreibt, das da eintragen und sagen, du guck mal immer die Adressen danach, denen traue ich, die machen das unzensiert. Also
genau, vielleicht muss man dazu erklären, um so einen DNS-Server einzutragen, also diesen Telefonbuchcomputer sozusagen, der hat selber einfach auch nur eine Adresse, also so eine Zahl als Adresse und man muss einfach die Zahl dieses DNS-Computers wissen. Und dann kann man die eben eintragen. Die kann man auch nicht nachschlagen im Telefonbuch, weil ohne Telefonbuch kann man natürlich auch noch nichts drin nachschlagen. Mhm. Deswegen muss die Nummer normalerweise bekannt sein und die kriege ich normalerweise automatisch von meinem Netzprovider, also zum Beispiel hier in Deutschland von der Telekom zugewiesen. Wenn das DSL-Modem sich mit dem DSL verbindet zum Beispiel, dann wird das automatisch übermittelt.
Mhm. Und ja, diese Methode, einfach dieses Telefonbuch, diese DNS zu manipulieren, wie gesagt, das ist eine sehr häufige und eigentlich sehr primitive Methode der Internetzensur.
Die ist auch einfach und billig.
Einfach und billig, und sie reicht auch, um einen Großteil der Leute vielleicht zu zensieren, aber...
Wer weiß schon, was ein DNS-Server ist.
Ja, aber jeder, der sich so ein bisschen auskennt mit dem Netz oder der mal entsprechend nachschlägt, findet da recht schnell die Möglichkeit, das wieder zu umgehen. Jetzt hat diese Sache gerade mit Pakistan hat noch einen ganz anderen interessanten Nebeneffekt gehabt, denn da wurde eigentlich so eine Stärke des Netzes zu einer Schwäche. Wir haben ja vorhin gehört, dass das Internet dieses Netz aus Netzwerken, wo es nicht einen Weg für Daten gibt, sondern viele verschiedene, und Daten suchen sich immer den schnellsten, gerade freien Weg raus, wenn alles funktioniert. Diese benachbarten Netzwerke und Rechner tauschen halt immer Informationen aus, sagen jetzt, ah, das Kabel ist gerade ein bisschen überlastet, da gehen wir nicht rum, nimm lieber die Route über Frankreich oder wie auch immer, ja. Mhm. Und genau das führte hier dazu, dass diese Zensur sich über Pakistan hinaus ausbreitete. Denn dann hörten die Nachbarländer, hörten die Computer dann, in Pakistan, die haben da eine neue Route zu YouTube und die scheint gut zu funktionieren, da kommen keine Fehlermeldungen zurück. Ah, dann benutzt man die doch auch, das ist ja super. Und sind halt quasi auch auf diese falschen Einträge reingefallen. Und so hat sich das dann in so einem Kaskadeneffekt immer weiter verbreitet und dann war auch plötzlich in einer ganzen Menge anderen Ländern rund um die Welt YouTube nicht mehr zu erreichen.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hat das Telefon, also wurde sozusagen der falsche Telefonbucheintrag weiter kopiert oder was?
Ich habe die
Details
jetzt nicht mehr genau.
Oder ging es jetzt um DNS oder um das Routing selbst?
Ich weiß nicht, ob das im DNS oder im Routing war. Das habe ich jetzt gar nicht genau im Detail hier. Aber auf jeden Fall, kann sein, dass sie auch im Routing rumgepfuscht haben. Auf jeden Fall war das halt das Ergebnis dann, dass diese fehlerhaften Einträge weitergereicht wurden.
Weil das fehlerfrei funktionierte
sozusagen. Genau, es kam keine Fehlermeldung zurück. Weil natürlich, weil es irgendwo im Nirvana verschwand, die Daten.
Da hat keiner gesagt, du bist hier falsch.
Genau, und auf einmal war YouTube dann auch halb um die Welt rum nicht mehr zu erreichen. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man beim Zensieren so und so immer das Problem hat, dass das Internet halt ein globales Phänomen ist und vor Landesgrenzen nicht Halt macht, ja.
Ja, genau. Und dass eine Zensurmöglichkeit eigentlich nicht eingebaut ist. Das wäre eigentlich das Einfachste, dass man einfach das einstellen kann, ja, das bitte zensieren und die Computer machen das dann. Mhm. Aber es ist eben nicht eingebaut.
Genau, und da kommt man nämlich genau an die Frage, wenn man irgendwie so eine Automatik haben will, so einen automatischen Filter, nach was für ein Prinzip soll der denn filtern? Ja, man kann jetzt ja, die eine Möglichkeit ist, man betrachtet es auf der Transportebene und sagt, wir wissen, da hockt der böse Rechner. Alles, was von der Adresse kommt, lässt du nicht durch, das sind die bösen Terroristen, die Daten wollen wir nicht. Das ist natürlich, sowas ließ sich natürlich recht gut implementieren.
Ist ja auch schon vorgekommen.
Ist schon vorgekommen und ist eigentlich auch recht einfach zu machen, weil die Adresse steht ja bei jedem Paket außen dran. Das ist ja wie Adresse und Absender auf dem Briefumschlag.
Genau,
ja. Da kann man das sehr schnell dann sortieren.
Da kann die Post halt einfach, immer wenn das von dem Absender kommt, kann das einfach wegschmeißen.
Genau, direkt in die Verbrennungsanlage. Tschück.
Ja.
Aber, das Internet ist ja nicht so statisch. Wenn jemand das so macht, dann sagt der böse Terrorist ja einfach, ja okay, dann mache ich mir einen anderen Rechner woanders und spiegel die Daten darüber, biete das hier an, kauf mir einen in Russland und einen in der Tschechei und einen in Schleswig-Holstein und was weiß ich wo. Und man hat ja das Problem, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt, die Seiten dann irgendwie zu registrieren und wieder zu entsperren. Das heißt, wenn man wirklich auf einer höheren Ebene, auf einer Inhaltsebene speichern will, zensieren will, muss man in die Pakete reingucken. Was da für Daten drin sind.
Und das ist teuer.
Das ist teuer.
Das also kostet die Technik
gibt es, das nennt sich Deep Packet Inspection.
Ah, das ist dieses Deep Package Inspection. Deep Packet Inspection
ist der Überbegriff für, ja. Aber das ist natürlich unglaublich aufwendig. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, du hockst an irgendeinem Internetknoten hier in Wiesbaden, wo, keine Ahnung, vielleicht der halbe Verkehr von Wiesbaden durchgeht, was das für zig Gigabyte am Tag sind, ja.
Das muss man alles analysieren, ja.
Und das muss man eigentlich alles analysieren, was da herumfliegt.
Da geht auch der Postvergleich wieder ganz gut. Es geht halt schneller, die Briefe nach Absender, nach Empfängeradresse zu sortieren und dann weiterzuleiten, als jeden Brief einzeln aufzumachen, ja, reinzugucken, genau, alles zu lesen, zu gucken, was hat er da für Angaben gemacht und ist da irgendwas Verdächtiges bei.
Genau, genau. Und das andere Problem ist jetzt halt noch, dass, wenn man versucht, sowas automatisch zu machen, Computer erschreckend dumm sind. Wenn man sich jetzt zum Beispiel nach Schlüsselwörtern suchen lässt, was
ja, ein stimmt,
beliebtes Verfahren ist, kommt da eine Menge Quatsch bei raus. Es gab zum Beispiel diese schöne Anekdote, dass irgendwie eine IKEA-Seite von so einem Jugendschutzfilter rausgefiltert wurde, weil die Schreibtischlampe das Wort Schlampe drin steckt. Dann als böse deklariert worden war. Und deswegen darf man die Schreibtischlampe gefiltert. Genauso, weil bei Schulen oder ähnlichen Einrichtungen oft Filter zum Einsatz kommen, wird natürlich Sex als erstes mal gerne rausgefiltert.
Ja.
Aber es gibt halt in England eine Reihe von Städten, die auf Sex ändern, Essex und Middlesex, die damit halt mit auch blockiert wären.
Ja, zumal im Englischen Sex eine andere Bedeutung hat als hier. Das heißt,
hinzu, ja,
würde man mit eher mit Geschlecht übersetzen. Ja. Und das ist ja nur jetzt nichts. Naja. Okay, klar, da sind Computer. Und wenn man dann die Computer entsprechend intelligent machen will und dann schlaue Programme schreibt, dann sind die halt, brauchen die halt wieder mehr Rechenleistung. Das kostet dann auf die Dauer Geld. Ja. Vor allem bei den Datenmengen, die im Internet so...
Sie brauchen nicht nur mehr Rechenleistung, sondern sie brauchen erstmal irgendwie diese Intelligenz. Und da so eine kontextsensitive Filterung zu machen, die versteht, wann das Wort Sex gut und wann es böse ist, also das ist halt zum Rechner überhaupt nicht mal so beizubringen auf die Schnelle.
Das ist dann schwierig, ja, ja,
ja. Das heißt, man hat da extreme Probleme, solche Mechanismen irgendwie zu automatisieren. Aber es gibt hier... Das Land, das in dieser Hinsicht traurigerweise am weitesten ist, wahrscheinlich, ist ja China.
Hm.
China, es gibt die sogenannte Great Firewall of China, also so ein Wortspiel einerseits, was die große Mauer von China, die damals gebaut wurde, die Mongolen, glaube ich, draußen zu halten, referenziert. Andererseits aus dieser Great Wall eine Great Firewall macht. Eine Firewall ist ja in der Computertechnologie, in der Security ein Begriff für halt eine Schutzmaßnahme, ein Rechner, der davor geschaltet ist und der inspiziert, ob der Datenverkehr okay ist oder ob da gefährliche Sachen drin sind, die man rausfiltern muss. Und
ja,
diese Great Firewall of China, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, wenn es um das Thema Internetzensur geht, eigentlich ja, das Paradebeispiel. Und ja, ich würde sagen, bevor wir uns mal ein bisschen näher anschauen, was diese Great Firewall kann oder nicht kann, mal ein bisschen Musik wieder zur Auflockerung. Ich glaube, wir haben noch mehr von, was wir vorhin schon gespielt hatten, von Kiv-On.
Kiv-On, die französische Band, diesmal mit dem Lied Jet Set. 17.44 Uhr, Radio Rheinwelle 92,5. Ihr hört den Nordfunk, im Studio sind Tanjev
und Martin vom Chaos Computer Club Mainz.
Unser Thema heute ist das Zwei-Klassen-Netz, Netzneutralität und Netzzensur. Wir haben jetzt eben ein bisschen erklärt, wie das Internet funktioniert, so ein bisschen wie das entstanden ist, wie das, wir haben erklärt, dass das ein paketvermittelndes Netzwerk ist, wo alle Daten in Form von Päckchen verschickt werden. Wir haben auch erklärt, was wie die Adressierung funktioniert und wie die Telefonbücher ungefähr funktionieren. Und wir haben über Pakistan geredet und den kläglichen Versuch, YouTube zu sperren.
Naja, so kläglich war der eigentlich nicht. Also.
Na, aus technischer Sicht schon.
Ja, aber es hat weit über die Landesgrenzen hinaus funktioniert. Das war eigentlich das Fatale schon. Also.
Auf jeden Fall war es nicht so ganz der gewünschte Effekt, ja, letzten Endes.
Darauf kann man uns, glaube ich, einigen.
Ja, genau.
Ja, und dann sind wir gerade auf China gekommen, weil China ist das Land auf der Erde, das am massivsten und am rigorosesten das Internet zu zensieren versucht. Und man spricht da von dieser Great Firewall of China. Und die Frage, wie das im Einzelnen funktioniert und was, ja, mit welchen technischen Mitteln da zensiert wird, wie effektiv das ist, wie man das umgehen kann, das beschäftigt auch eine ganze Menge Leute außerhalb von China. Gerade in der Hackerkultur wird da immer wieder probiert und geforscht und getestet und auch oft versucht, Möglichkeiten zu schaffen für Leute in China, diese Zensur zu umgehen. Und ja, die in den letzten Wochen ist das eigentlich mal wieder ganz aktuell geworden, weil es gibt so ein paar Themenbereiche, die in China besonders stark versucht werden, das Netz zu zensieren. Und alles, was mit Tibet zu tun hat, dem Widerstand in Tibet und dem Status in Tibet, dem Dalai Lama und den Unabhängigkeitsbestrebungen von Tibet, auch von Exil-Tibetanern, das ist eines der Punkte, wo China versucht, die Information aus dem Netz draußen zu halten im eigenen Land, dass die Bürger möglichst wenig mitbekommen, was da Sache ist, genauso.
Und dann kann man ja über die normalen staatlichen Medien Propaganda verbreiten, wie man das selber gerade braucht.
Ganz genau, auch was Sachen über Kritik an der Regierung natürlich angeht oder die Unterdrückung von Religion und Abweichlern im eigenen Land, aber auch Pornografie und was als obszön gilt, das wird alles, versucht man alles draußen zu halten. Und jetzt in den letzten Jahren, wo dieser Trend aufkam, dieses, was oft unter dem Schlagwort Web 2.0 läuft, eben diese ganzen Techniken wie Blogs oder YouTube oder so, wo Benutzer auch ohne technische Kenntnisse sehr einfach ihre Meinung ins Internet reinschieben können und das publizieren können, versucht man auch solche Dienste oft rigoros komplett dicht zu machen, dass einfach man ein kontrolliertes Netz hat, wo die einzelnen Benutzer nur noch als Empfänger dienen und nicht mehr so die Möglichkeit haben, selbst ihre Meinung, wenn sie unzufrieden sind, halt zu schreiben.
Ich überlege gerade, gibt es eigentlich einen Grund, warum die Leute in China überhaupt noch Internet haben?
Da. Wahrscheinlich, weil es alles in allem doch zur Produktivität irgendwie beiträgt und auch vielleicht auch von staatlicher Seite genutzt werden kann, um Informationen rauszubringen.
Weil man nicht mehr mit ausländischen
Firmen handeln
kann, wenn man kein E-Mail
hat. Ja, genau. Es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, das Internet. Und China ist ja auch eine sehr aufstrebende
Macht, ja, ja.
Diesem ganzen Bereich. Also, ja, solange es halt ins Bild passt. Ja, und die Frage, wie das jetzt im Einzelnen funktioniert, in so einem großen Maßstab für so viele Millionen Leute, versuchen das Netz zu säubern, das Netz, das sich ständig ändert, wo ständig neue Seiten hinzukommen und alte verschwinden, das ist eine ganz spannende Frage. Also der überordnete Begriff dafür ist wohl dieses Golden Shield Project, das 98 ins Leben gerufen wurde von der von der chinesischen Regierung. Ich habe mal die Zahl gelesen, dass bis 2002 hätte dieses Projekt umgerechnet 640 Millionen Euro schon gekostet für diese Netzzensur. Es gibt eine Zahl, die öfters herumgeistert, bei der ich aber nicht sicher bin, ob die vertrauenswürdig ist, wo es hieß, angeblich seien in China 30.000 Leute angestellt, die nur mit der Zensur des Netzes beschäftigt werden. Also es gibt auch Quellen, die diese Zahl anzweifeln und sagen, das sei stark übertrieben. Aber Fakt ist, dass es auf jeden Fall hier im ganz großen Maßstab betrieben wird.
Die Frage ist, wie wirksam ist das? Also ich meine, natürlich wird es in erster Linie erstmal so funktionieren, so halbwegs, aber wie wir eben schon mal gehört haben beim Beispiel in Pakistan, es gibt ja schon Möglichkeiten, das dann wieder zu umgehen.
Also die Wirksamkeit, kann man wohl sagen, ist stark wechselhaft. Also die in der westlichen Welt, wenn versucht wurde, mal dieser Zensur auf den Zahn zu fühlen und daran rumzuhacken von außerhalb ein bisschen, hat man schon einiges an Erkenntnissen darüber gewonnen, wie diese chinesische Netzzensur funktioniert. Mhm. Und eine Erkenntnis ist halt auch, dass es da eine ganze Menge Bürokratie dahinter steckt, wie das halt immer ist, ne? Mhm. Wo auch verschiedene Behörden da was zu sagen haben. Dass das nicht alles immer so einheitlich ist, dass manche Sachen da sehr irregulär sind. Aber andererseits man auch eine ganze Menge verschiedener Maßnahmen einsetzt und da ziemlich breit schießt. Also die beiden Maßnahmen, die wir bisher genannt haben, nämlich einmal dieses DNS zu manipulieren, dass
das
man
Telefonbuch.
Halt, das Telefonbuch zu manipulieren, dass man halt zu einer Seite nicht mehr rausfindet, wo man die Daten im Netz findet.
Die Adresse dann.
Die Adresse. Ja. Das ist was im großen Maßstab eingesetzt wird. Genauso wie, dass man ganze Adressen einfach komplett blockiert. Dass man sagt, hinter der Adresse verbirgt sich böse China-feindliche Informationen. Die Adresse lassen wir überhaupt nicht mehr durch. Aber es gibt auch noch weitergehende Maßnahmen. Was wir gerade schon mal angesprochen hatten, die Packet Inspection, Packet Filtering, also dass man nicht nur auf die Umschläge guckt, dieser Datenpakete, sondern auch in die Umschläge reinschaut und darin nach Schlüsselwörtern sucht. Nach Schlüsselwörtern, die halt zum Beispiel im Zusammenhang mit Tibet oder Unabhängigkeitsbeschreibung von Tibet, religiösen Gruppen, die unerwünscht sind oder was stehen. Und wenn Pakete halt diese Schlüsselworte enthalten, dann werden die blockiert und dann wird die Verbindung an der Stelle erstmal unterbrochen.
Ja, genau. Da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, wie dämlich Computer damit umgehen. Mhm. Dass halt im Prinzip reicht es ja schon, wenn man die Schlüsselworte falsch schreibt, zum Beispiel. Tibet ohne E oder sowas. Dann würden die ja schon kaum noch gefunden.
Ja, in der Theorie schon, aber es gibt ja dann immer diese Sachen, Tibet mit einer 1 statt einem I zu schreiben oder ja, sowas. Genau. Aber in der Sache sind die Filter teils auch recht lernfähig. Also das ist natürlich dann so ein Wettrüsten, ne? Wenn die eine dann ein anderes Wort finden und jetzt statt Tibet als Codewort immer Schuhsohle schreiben, dann ist auch die Gefahr, dass irgendwann die Regierung dahinter kommt und ihre Filter updatet, ja. Also das ist halt dann immer so ein Wettrennen dann zwischen den beiden Seiten. Mhm. Aber effektivere Maßnahmen, diese Zensur zu umgehen, gibt es verschiedene Projekte und das läuft dann meistens über die Kombination aus erstens mal Hilfe von außerhalb und zweitens von Verschlüsselung. Das heißt, wer in China sitzt, baut sich eine Verbindung mit irgendeinem nicht blockierten Rechner in der, in Anführungszeichen, freien Welt auf und diese Verbindung ist verschlüsselt. Das heißt, da hilft auch die Packet Inspection nicht, in diese Pakete kann man nicht reingucken,
aber das sind halt nur irgendwelche Daten, genau, die man nicht entschlüsseln kann.
Wer den Schlüssel nicht hat, der sieht da halt nur kryptische Zeichen.
Genau.
Und man lässt sich halt dann von irgendeinem freien Computer, einem sogenannten Proxy, außerhalb dann die gewünschten Daten holen, der sie für einen verpackt und an der staatlichen Zensur vorbei nach China schiebt.
Das bedeutet, man braucht dann Hilfe von außen, das heißt, man braucht in der freien Welt jemanden, der diesen Proxy-Server betreibt.
Genau, und es gibt verschiedene Projekte, die solche Sachen entwickelt haben. Es gibt Psyphon, spricht man es, glaube ich, aus, das ist ein in Toronto entwickeltes System von einem Institut, oder ein anderes System, das genutzt werden kann, ist Tor, das Anonymisierungsnetzwerk.
Mhm, genau.
Und ähnliche Systeme. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, stimmt, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Man lässt sich die Daten außerhalb irgendwie verschlüsseln und verschlüsselt reinschicken an der Zensur vorbei, die damit nichts anfangen kann. Jetzt ist das natürlich ein bisschen zweischneidige Sache, muss man sagen. Wenn man sich so die Diskussion über diese Netzzensur in China anschaut, die halt so bei uns, sage ich mal, geführt wird, ist es oft eine sehr technokratische Diskussion, wo halt die Leute dann da sitzen und sagen, ja, sie benutzen hier diesen Filter und diesen Trick und dieses Netzwerk, das kann man das, und dann hier ein Proxy und da ein bisschen Krypto, da kommt man drum rum. Das mag stimmen, aber der Punkt ist ja, dass diese Zensur nur ein Element von einem größeren Unterdrückungsnetzwerk ist und eine Maschinerie ist. Ja. Und auch allein schon, wer halt in China sitzt und solche verschlüsselten Verbindungen benutzt, sich natürlich auch schon verdächtig macht. Und,
das ist klar, ja.
Und vielleicht auch schon dann mit Konsequenzen rechnen muss, was halt von außen relativ bequem ignoriert werden kann.
Gut, es ist natürlich ungefährlich, so einen Proxy-Server oder solche Dienste bereitzustellen in der freien Welt. Gefährlich ist es halt für die Nutzer des Dienstes, die dann in China sitzen. Ja.
Also es gibt, das ist ein ganz bizarrer Auswuchs von dieser gigantischen Netzzensur in China, ist, dass die Internetzensur in China eigene Maskottchen hat.
Tatsächlich?
Ja, es gibt wie heißen sie? Ying Ying und Cha Cha heißen sie, glaube ich. Das sind zwei kleine Comic-Polizisten, die eine hübsche kleine Comic-Figur mit einer blauen Uniform, die auf einem Keyboard so surfen auf dem Keyboard draufstehen. Und das sind halt sozusagen die PR-Masche von China, um ihren eigenen Leuten die Zensur zu verkaufen, zu sagen, hier auch im Internet gibt es, zwar niedlich verpackt, aber gibt es die Polizei, die hier drauf aufpasst, dass euch nichts passiert und nichts Gefährliches durchkommt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den ihr melden könnt, wenn andere Leute was Böses machen. Ja? Also dieses Konzept der Denunziation ist natürlich da auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also diese Zensur erstreckt sich weit über das Dreitechnische hinaus. Ja? Das ist halt nur ein Aspekt von diesem ganzen System.
Okay, das heißt, technische Umgehungsmaßnahmen gibt es schon, ist aber eigentlich gar nicht das Hauptproblem so.
Das ist ein Teil davon, ja.
Das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass die Regierung überhaupt einen Grund hat, diese Zensur durchzuführen. Mhm. Ja, und der müsste eigentlich wegfallen in einer idealen Welt sozusagen.
Ja.
Ja, das ist zum Thema Zensur. Gibt es denn solche Beispiele auch bei uns in Deutschland?
Ach, ganz klar nicht in diesem Ausmaß. Aber es gab auch Bestrebungen, Netzzensur in Deutschland einzuführen. Und das Thema taucht auch immer wieder auf. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, wo man gar nicht da so mit rechnen. Und da gab es vor einer Weile in Finnland einen Versuch, auch erst ein paar Wochen, ein paar Monate her, relativ junge Nachricht noch, wo die Regierung eine Liste mit Webseiten definiert hat, die illegal waren, die zensiert und rausgefiltert werden sollte, die in Finnland nicht erreichbar werden, nicht erreichbar sein sollten.
Ja, die muss dann an diese Netzprovider weitergegeben werden, die Liste, genau, damit die dann sperren.
Ah, da sollte man vielleicht mal kurz einen Einschub machen und erklären, was Netzprovider ist und warum die in diesem Ding, so in unserem Bild, so wichtig sind, wenn wir hier von Netzzensur reden.
Ja, wenn wir das so sehen, also, wir haben ja vorhin schon mal erklärt, das Internet besteht ja aus, ist ja im Prinzip ein Verbund von Intranets, also
genau,
ein Verbund von Netzwerken, die irgendwelchen Leuten gehören.
Genau, das kann jetzt von Universitäten sein, da gibt es vielleicht von der Universität Mainz das Netzwerk und da gibt es von IBM das Netzwerk.
Richtig.
Und so weiter und die sind alle wiederum verbunden.
Telekom hat ein Netzwerk und
genau,
so, die sind miteinander verbunden.
Und da werden die Pakete dann durchgeschickt von Netzwerk zu Netzwerk, bis sie am richtigen angekommen sind.
Genau, und wenn so ein Paket von A nach B läuft, dann hopst es nicht nur, also hopst es natürlich über verschiedene Computer und durchläuft möglicherweise Netzwerke von Leuten, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also die weder direkt mit mir was zu tun haben, noch mit Google.
Genau.
Sondern die nur zufälligerweise unterwegs dazwischen liegen.
Ja, und da es so viele, unglaublich viele verschiedene Stationen dazwischen gibt, die alle möglichen verschiedenen Organisationen gehören können und auf verschiedenen Ländern liegen können, ist es kaum möglich, irgendwo unterwegs hier zu filtern. Aber der normale Privatbenutzer
ist ja bei einem bestimmten Netzprovider.
Genau, der Privatbenutzer hat ja nicht wie eine Universität oder wie IBM oder wie sonst eine große Firma sein eigenes Netzwerk, sondern er meldet sich ja bei Arcor, Telekom, Alice, wie sie alle heißen, irgendwo an und geht über die ins Netz. Man wählt sich bei seinem Provider ein, wie es so heißt. Das heißt, man hat da eigentlich einen dicken Knoten, der die ganzen Privatnutzer mit dem Rest vom Netz verbindet.
Im Grunde genommen wird man damit Bestandteil des Intranets der Telekom oder des Netzproviders.
Sozusagen.
Dann wird mein Computer, kriegt eine eigene Adresse zugewiesen und damit bin ich Bestandteil des Intranets meines Netzproviders.
Genau, und alles, was du machst, läuft dann über deinen ISP, über deinen
Netzprovider. Ganz genau, das heißt, ich kann alle anderen Teilnehmer dieses Providers natürlich erreichen über das Intranet. Mhm. Das mitunter recht groß sein kann. Mhm. Und wenn ich Leute erreichen möchte, die nicht innerhalb dieses Providers agieren, muss ich eben das Netz verlassen. Und dafür hat mein Netzprovider ja dann Übergangspunkte, wo der mit anderen Netzprovidern und anderen Netzwerkbetreibern verbunden ist.
Genau, und aus genau diesem Grund ist der Netzprovider dann ja der neuralgische Punkt, wenn man zensieren will. Also in China ist es so, dass alle Netzprovider natürlich dem Staat gleich gehören und staatlich sind. In den meisten anderen Ländern ist das nicht der Fall, aber wenn ein Gesetz herausgegeben wird und gesagt, ja, das und das darf nicht durchs Netz kommen und das wird jetzt dem Netzprovider für die Nase gehalten, dann ist das der eine Punkt, wo man doch zentral alle Privatbenutzer dann rausfiltern kann. Also das ist so das Prinzip, um mal wieder die Analogie mit der Post zu bemühen. Es ist ja gar nicht notwendig, alle Züge, Postflugzeuge und LKWs, in denen Briefsäcke transportiert werden, zu kontrollieren. Es reicht ja, wenn ich vor Ort den Briefträger bestochen habe, dass der die Post durchsortiert.
Ja, genau.
So ungefähr, ja.
Ja, genau.
Und
da es ja auch nicht so sehr viele Provider gibt in Deutschland oder auch in anderen Ländern, das hält sich ja schon auch in engen Grenzen, ist es auch leicht, alle zu erwischen, sozusagen.
Und in Finnland haben jetzt eben diese Provider eine Liste, die natürlich nicht öffentlich bekannt war, mit, ich glaube, einigen tausend Internetseiten erhalten,
so
die sie sperren sollten. Das wurde dann, da die Liste nicht bekannt war, hat man halt mit Try and Error, halt, haben die Leute einfach mal versucht und rumprobiert und getestet, von außerhalb und innerhalb von Finnland, welche Seiten funktionieren, welche nicht funktionieren. Mhm. Die offizielle Begründung war, dass es um Kinderpornografie geht. Es hat sich aber rausgestellt, das Argument, was halt immer kommt, ja, es hat sich aber rausgestellt, dass nur ein winziger Bruchteil, also ich glaube nur zwei der gesperrten Adressen, wirklich was damit zu tun hatten. Die anderen waren entweder zum Teil legale Pornografie oder aber hatten mit Pornografie gar nichts zu tun, aber waren der finnischen Regierung anscheinend sonst irgendwie unangenehm. Also es gab wohl auch Seite von Regierungskritikern, die da mal mit gesperrt wurden. Und dadurch, sieht man dann schon, dass das so...
Das ist eigentlich ziemlich undemokratisch.
Das ist äußerst undemokratisch, ja. Und da hat man auch oft so den Eindruck, dass wenn das so, solche Anweisungen das erste Mal rauskommen, dass das eigentlich so Testballons sind, um mal zu testen, was die Leute noch mitmachen und was nicht. Ja. Da gab es auch in Deutschland so einen Fall vor einigen Jahren, in Düsseldorf genauer gesagt. Mhm. Da wollen wir jetzt, haben wir hier 18 Uhr, erste Stunde rum. Halbzeit, machen wir ein bisschen Musik und dann erzählen wir euch mal, was es damit auf sich hat.
Die Geschichte von Düsseldorf. Wir machen in der Zeit ein Lied. Was haben wir denn hier? Den Binärpilot.
Oh ja,
als nächstes. Ne? Sehr schön. Mit dem Song Smile. Halbzeit, 18.06 Uhr, Radio Rheinwelle 92,5 hier. Ihr hört den Fnordfunk.
Ihr hört die Sendung vom Chaos Computer Club Mainz. Es geht heute um Netzzensur, Netzneutralität. Wer bestimmt, was wir im Internet sehen dürfen oder wer versucht es zu bestimmen?
Im Studio sind Tanjev
und Martin.
So, die Geschichte mit Düsseldorf. Genau. Was ist in Düsseldorf passiert?
In Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, gab es den ersten Versuch, eine Netzzensur in Deutschland schleichend einzuführen, sage ich mal. Das Ganze ist schon ein paar Jahre her. Das nahm Ende 2001 seinen Lauf, die Geschichte. Sorgte damals auch für einigen Wirbel, zumindest an den Leuten, die sich halt mit diesem Thema beschäftigen. Also was damals passiert ist, ist, dass der, jetzt muss ich den richtigen Titel beachten, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ich glaube, Regierungspräsident ist der richtige Titel, ja. Diesem Bezirk der Meinung war, dass gewisse volksverhetzende oder jugendgefährdende Webseiten gesperrt gehören in Nordrhein-Westfalen, dass die in diesem Bezirk nicht aufgerufen werden dürfen. Also es handelte sich damals um 4 Webseiten zunächst mal. Drei davon waren in Amerika ansässige Neonazi-Seiten.
Ja, und da haben wir jetzt eigentlich auch wieder das Problem, diese Urheber sind nicht greifbar, weil die sind außer Landes.
Genau, und das andere, die vierte Seite war nichts mit Nazis zu tun, das war Rotten.com, so eine Bad-Taste-Seite, ja. Die manchmal vielleicht auch kennt, wo man sehr viele Unfallfotos und ähnlich unschöne Sachen sieht. Also,
ich fand die jetzt gar nicht so toll.
Ich fand sie nicht, naja. all diese 4 Leute, 4 Seiten und ihren Betreiber saßen außerhalb von Deutschland und man konnte nicht gegen sie vorgehen, auch wenn sie hier vielleicht volksverhetzend oder jugendgefährdend und damit nach dem deutschen Recht strafbar wären. Das heißt, wenn man die Seiten selbst nicht aus dem Netz kriegen konnte, so dachte man sich bei der Bezirksregierung Düsseldorf, dann machen wir eine Sperrverfügung und sagen den Providern, also Telekom, Arcor und wie sie alle heißen, dass sie diese Daten nicht weiterleiten dürfen und dass die Endnutzer, dass die Leute daheim am Rechner diese Seiten somit nicht aufrufen können. Und es gab dann halt diese Sperrverfügung von der Bezirksregierung Düsseldorf. Das erste Mal, was es in dieser Form in Deutschland gab. Und dann gab es erstmal eine Menge Diskussionen auf beiden Seiten. Also von Seiten der Bezirksregierung zusammen mit ein paar Vertreter der Provider und der Experten, die man hinzuzog, diskutierte man erstmal, okay, wir haben jetzt diese Sperrverfügung, aber wie setzen wir das jetzt eigentlich technisch um?
Wie das heißt, es gab jetzt erstmal sozusagen Gesetz kann man nicht sagen, eine Verfügung,
eine
richterliche Anordnung, kann man sagen.
Ja, nicht eine richterliche, das ist nämlich noch ein ganz pikantes Detail an dieser Geschichte, dass es eben kein Gesetz war und keine richterliche Verfügung, sondern von dem Regierungspräsidenten von Düsseldorf ausging. Und das ist keine gewählte Person, sondern das ist jemand, der vom Ministerpräsident ernannt wird. Das heißt, es ist nichts, was irgendwie durch einen Gesetzgebungsprozess geht oder durch eine demokratische Wahl geht, sondern halt einfach ein ernannter Beamter. Und der halt das dann beschlossen hat, dass das jetzt hier gesperrt werden muss. Das heißt, es gab da viel weniger demokratischen Prozess im Vorfeld, wo man das hätte beeinflussen können. Das war halt ein Entschluss eines Beamten im Endeffekt. Ja.
Und der hat beschlossen, die Seiten dürfen jetzt nicht mehr durchgeleitet werden.
Genau. Und dann war erstmal die Frage, wie realisieren wir das überhaupt technisch? Ja? Also es gab dann auch schnell die Erkenntnis, dass so ein paar Maßnahmen, die wir in der ersten Stunde der Sendung erklärt haben, wie das über das DNS zu sperren oder sowas, dass das nicht wirklich effektiv ist. Und es gab dann den Start eines Filterpilotversuches, wo die Universität Dortmund zusammen mit den Firmen Bocatel, Intranet, GmbH und Webforscher versuchten, ein Filtersystem zu entwickeln, zu programmieren, das halt zuverlässig das funktioniert. Aber das wurde nach ein paar Monaten aus technischen Gründen aufgegeben. Die sind damit nicht, haben es nicht hingekriegt, das irgendwie ein gut funktionierendes System zu entwickeln.
Das heißt, sie haben es nicht hingekriegt, 4 Internetseiten zu sperren, sozusagen.
4 Internetseiten sicher zu sperren, sodass man sich nicht drum rumschummeln kann. Wir haben ja schon in der ersten Stunde gehört, dass es immer verschiedene Tricks gibt, so eine Zensur zu umgehen. Und gleichzeitig machten halt dann die Kritiker dieser Maßnahme mobil, also der Chaos Computer Club war dann mal wieder führend mit dabei und hat dann eine Pressemitteilung mit dem Titel Eine Zensur findet statt herausgegeben.
Ja.
Und es gab dann auch von anderen Seiten Aktivisten, die sich für Pressefreiheit einsetzten, aus verschiedenen Parteien und auch aus der Presse heraus harsche Kritik an diesen Maßnahmen, dass hier von so einem Beamten jetzt hochherrschaftlich eine Zensur eingeführt wird, wo es ja der Verfassung heißt, eine Zensur findet nicht statt. Und ein weiterer Mensch, der sich dort engagierte, war Alva Freude, der sich schon in der Vergangenheit, die Geschichte kommen wir später auch nochmal, mit dem Thema Zensur von Netzen beschäftigt hat. Und das Ganze schaukelte sich ein wenig hoch. Am 6. Februar 2002 dann wurde an die 76 Provider diese Sperrverfügung zugestellt. Und auch wenn einige Provider dagegen Klage erhoben haben, mussten sie die Sperrverfügung erstmal umsetzen. Und das wurde dann halt.
Das heißt, es gab da schon irgendwie eine gesetzliche Grundlage, auf der die Verfügung dann durchgesetzt werden musste.
Das lief auch. Man berief sich da auf den Mediendienste-Staatsvertrag MDSTV. Ich möchte jetzt da gar nicht weiter in die juristischen Details gehen.
Ja, auf jeden Fall. Es gab irgendwie, nicht so richtig illegal oder so,
so eine Verfügung zu machen. Sagen wir mal so, es war noch nicht so geklärt. Dieser Mediendienste-Vertrag, nein, das war nicht richtig, Mediendienste-Staatsvertrag, fand bisher dann eher diese Ansicht, Anwendung auf klassische Medien. Und inwieweit das aufs Netz übertragbar war, das war durchaus umstritten. Also der Punkt ist ja, die Sperrverfügung ging an die Provider, also an die Leute, die für den Endnutzer, für mich daheim, die Verbindung zum Internet herstellen.
Richtig.
Aber dieser Provider, der die Verbindung zum Internet herstellt, ist ja nicht der den Inhalt anbietet. Der Inhalt liegt ja nicht vom Ausland bei jemand ganz anders. Sie schicken ja nur die Pakete durch. Und dann ist jetzt halt die Frage, sind die verantwortlich für die Pakete, die sie durchschicken?
Ja, die Frage ist ja bis heute noch nicht abschließend geklärt. Wer ist denn eigentlich jetzt verantwortlich für den ganzen Mist, der da aus dem Internet quillt?
Kann man wirklich sagen, der Netzprovider bietet als Service nur an, Nullen und Einsen durchzuschicken und es ist nicht dem seine Aufgabe, sich darum zu kümmern, was diese Nullen und Einsen bedeuten?
Ja.
Oder hat dieser Netzprovider eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass da nichts Illegales passiert? Also,
und das ist bis heute ungeklärt. Das war auf jeden Fall damals auch ungeklärt. Ja, und die mussten das dann umsetzen, haben sie zähneknirschend auch gemacht, oder wie? Kostet ja auch wieder Geld und so.
Ja, sie haben das dann gemacht, mehr oder weniger zähneknirschend. Also wie schon gesagt, 16 Provider haben auch dagegen geklagt.
Ja, gut.
Andere haben das wahrscheinlich eher einfach hingenommen und haben dann, so gut es halt ging, das war natürlich löchrig, aber so gut es halt ging, diese Seiten zu sperren. Ja?
Mhm, okay.
Und es gab dann verschiedene Aktionen dagegen, Diskussionsveranstaltungen, Proteste, Unterschriftenaktionen, an der sich verschiedene Organisationen wie Reporter ohne Grenzen zum Beispiel beteiligten und verschiedene Netzaktivisten, der CCC wieder, auch Politiker von Grünen, PDS, SPD, die dagegen vorzugehen versuchten. Und es gab von diesem erwähnten Herrn Alva Freude eine eigentlich sehr clevere und sehr lustige Idee, eine satirische Aktion, diese Sperrung, diese Zensur zu umgehen. Und zwar bot er das sogenannte Freedom Phone an. Das Freedom Phone war eine 0190er Telefonnummer, wo man anrufen konnte und sich die gesperrten Netzseiten aus einem anderen Bundesland heraus, wo sie nicht gesperrt waren, vorlesen lassen konnte.
Okay.
Das heißt, wenn ich jetzt in Nordrhein-Westfalen hocke und merke, dass diese Seite gesperrt ist, dann rufe ich die 0190-Nummer an und für 1,50 Euro die Minute oder sowas konnte ich mir dann diese Webseite aus einem legalen anderen Bundesland vorlesen lassen.
Das ist ja auch mehr eine Kunstaktion, ne? Für das Geld surfe ich ja nicht im Internet.
Ja, effektiv war das nicht, Audio. Aber es war eigentlich sehr clever und sehr witzig und brachte ihm auch einigen Ärger ein. Also er wurde dann erstmal nach der gleichen Logik, nach der die Provider zur Sperre gezwungen wurden, wurde Herr Freude dann auch verklagt, dass er sich jetzt auch der Verbreitung von jugendgefährdeten Texten schuldig gemacht hätte.
Okay.
Er wurde damit ja sozusagen auch zum Provider der Datenleiter.
Ja, das ist richtig, klar. Er hat es weitergeleitet.
Ja, das hat auch die Gerichte noch über Jahre hinweg beschäftigt. Das ging dann durch mehrere Instanzen. Zunächst wurde er dann auch schuldig gesprochen und zu 120 Tagessätzen verurteilt. Und das ging dann durch die Instanzen hoch, bis es dann 2005 erst abschließend in der letzten Instanz dann freigesprochen wurde, weil das Gericht dann anerkannte, dass das eine satirische und eine Kunstaktion war und dass er sich hier keiner Schuld zukommen lassen. Aber wie gesagt, das hatte die Gerichte durchaus noch eine Weile beschäftigt, diese Aktion.
Na super. Mhm. So, dieser Herr Freude, der hatte eine Aktion irgendwie was mit Insert Coin.
Ah, ja.
Da lese ich gerade aus deinen Notizen raus.
Ja, auf die Aktion kommen wir später nochmal. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, aber lass uns erst nochmal den Faden mit dieser Sperrverfügung in Düsseldorf.
Ja, da gibt es noch mehr zu erzählen.
Ja, das Ganze.
Martin sucht und sucht.
Das Ganze schaukelte sich dann noch ein bisschen hoch. Aber das Ende vom Lied war dann, dass irgendwann diese Sperrung wieder rückgängig gemacht wurde, weil man einfach sah, dass es nicht funktionierte. Aber es gibt und gab durchaus noch Befürworter dieser Maßnahme. Also auch der Bundespräsident Rau hat sich damals in die Diskussion eingemischt und hat gesagt, dass er dieses Düsseldorfer Prinzip gut findet und andere Bezirksregierungen diesem Vorbild folgen sollten.
Mit der Zensur.
Mit der Zensur, genau.
Ja, gut, das ist natürlich auch immer schwierig bei rechtsextremen Inhalten. Wer will da widersprechen? Ja.
Ja, das ist.
Dann, das ist ja auch noch so ein Problem, wenn man dann sagt, ja, aber das ist Zensur und das ist schlecht und so, dann stellt man sich ja gewissermaßen hinter die rechtsradikalen Inhalte oder Personen, die Seiten betreiben.
Ja, also ich glaube, das war auch so für die Bezirksregierung, die diese Zensur durchzusetzen, versuchte so eine Überraschung, dass sie bei dieser Zensur von rechten Webseiten plötzlich auch Kritik von eher linken Organisationen und Individuen bekamen.
Ja, die hatten Angst, dass die auch irgendwann gesperrt werden.
Ja, zum einen das und zum anderen also diese Argumentation, diese Meinung ist absolut bescheuert, menschenverachtend und das Gegenteil von dem, was ich stehe, aber trotzdem stehe ich für das Recht, diese Meinung äußern zu dürfen.
Genau.
Also, ein Slogan, der damals auch kam, war wegzensieren ist wegschauen. Also dieser Gedanke einfach, dass wenn man etwas zensiert, jetzt rechtsradikale Meinung im Netz, dass man, wenn man so tut, als wäre das nicht da, damit löst man das Problem nicht, man schweigt es nur tot im Endeffekt. Ja. Oder auch so ein Punkt ist, dass es vielleicht auch durchaus Leute gibt, die keine Nazis sind, die aber ein legitimes Interesse an diesen Webseiten haben. Zum Beispiel, wer jetzt Forschung, Sozialforschung oder sowas betreibt und vielleicht versucht hier zu evaluieren, wie die Verbreitung von solchen Gedanken gut ist und sowas, der will sich solche Seiten vielleicht auch zu Forschungszwecken anschauen. Ja.
Also, das ist immer das andere Problem. Es trifft immer auch Unschuldige.
Ja,
also manchmal auch fast nur Unschuldige.
Ja, oder und der andere Punkt ist natürlich der, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen wurde. Und wenn das einmal durchgesetzt wäre, dann könnte man natürlich das sukzessive nach und nach die Liste der zu sperrenden Inhalte weiter ausweiten.
Auch blöd. Ja, das ist das Problem.
Ari, du hast jetzt gerade Insert Coin schon angesprochen.
Das habe ich angesprochen.
Insert Coin war ebenfalls ein Projekt von diesem Herrn Alva Freude, diesem Medienaktivisten. Das war, wenn ich mich recht entsinne, noch Teil seiner Diplomarbeit. Oder auf jeden Fall lief es noch an der Universität in Stuttgart ab, wo er damals studiert hat, Mediendesign, wenn ich mich richtig ersinne, oder
Kommunikationsdesign. War das diese Geschichte, wo der die ganzen Unirechner sozusagen manipuliert hatte?
Ganz genau, das war der Punkt. Also dieses Insert-Coin-Experiment.
Das war ja mal schön, ja.
Das ist recht spannend. Das war einfach der Gedanke, das war schon einige Jahre vor dieser Geschichte jetzt,
ja.
Dass dieser Alva Freude und ein Herr Trager, eine Espenschied, einfach gesagt haben, okay, wir machen mal ein Experiment jetzt an der Universität und sehen mal, wie gut wir das Netz zensieren können, hier jetzt in der Universität,
ja.
Und wie die Leute drauf reagieren.
Und genau, dann hat er technisch gesehen den ganzen Datenverkehr der Unirechner umgeleitet über seinen eigenen.
So ungefähr. Also außer Freud und Espenschied, die beiden, die das Projekt durchgezogen haben, war wohl nur eine betreuende Professorin mit eingeweiht.
Wer ist denn Espenschied?
Espenschied, der Herr Dragan Espenschied, das war an der Kollege davon.
Kommilitone von ihm.
Kommilitone
von dem Kollege, Herrn Freud.
Die halt das gemeinsam dieses Projekt gemacht haben.
Ah ja, okay. Und dann die Professorin, die das Diplom sozusagen betreut hat.
Genau, und außer den dreien war niemand da in dieses Projekt eingeweiht. Also auch die Administratoren an der Universität dann nicht. Die haben sozusagen klammheimlich einen Rechner zwischen die Universität und die Außenwelt geschaltet.
Ja.
Mit einer selbstgeschriebenen Software drauf. Die halt diesen Datenstrom, was da rein und raus ging, Informationen manipuliert hatten. Die wollten einfach mal testen, wie schnell es den Leuten auffällt und wie die Leute reagieren, wie viel Widerstand sie dann erfahren.
Und was haben die gemacht? Die haben ja eigentlich, glaube ich, nicht einfach nur plump zensiert.
Ja, was sie viel gemacht haben, ist, sie haben einfach mal Wörter vertauscht.
Inhalte manipuliert.
Sowas, genau, sowas kann ja ein Computer ganz gut machen, dass man einfach sagt.
Überall, wo Kohl steht, schreiben wir jetzt Schröder rein.
Genau, und umgekehrt. Die haben halt immer die Wörter Kohl und Schröder mal vertauscht.
Wirkt ein bisschen ungewohnt in einem Kochrezept oder so, aber wir brauchen bitte drei Blumenschröder.
Ja.
Ja, ich meine, da fällt es halt dann auf.
Ne? Da fällt es dann auf, aber man sollte ja eigentlich auch denken, dass es in den Nachrichten auch auffällt, wenn da die von dem ehemaligen Bundeskanzler Kohl Schröder, wenn es auf einmal halt in diese Biografie nicht mehr passt oder wenn dann halt Kohl, Klammer auf, SPD steht oder dergleichen.
Ja, genau.
Und auf diese Art und Weise haben sie, nach dem Prinzip haben sie noch mehr Wörter dann ausgetauscht. Also es ist echt ganz lustig, wenn man das so liest. Sie haben zum Beispiel Sachen wie Al Gore, den amerikanischen Politiker, Al Bundy.
Mit Al Bundy, genau.
Aus der schreckliche Familie, aus dieser Sitcom ausgetauscht.
Genau.
Und haben auch ab und zu mal die Wörter und, oder und aber untereinander ausgetauscht, sodass halt einfach so Sinnentstellungen auftauchen.
Also mehr zufällig sozusagen.
Ja, ja.
Also nicht so, ja, okay.
Und
dann kamen ganz komische Inhalte aus dem Internet gequollen plötzlich.
Dann kamen ganz komische Inhalte, aber das schien kein nicht besonders aufzufallen. Ja?
Ist richtig, ja.
Und sie haben dann halt auch...
Das hat sich auch keiner beschwert vor allem.
Erstmal nicht, ja. Das Ganze flog dann eher durch einen Zufall auf, weil durch einen defekten Teil in ihrem Rechner ihr Rechner plötzlich auffiel und
dann war das Internet weg.
Dann war das Internet weg, ja.
Weil das war ja die Brücke zum Internet.
Genau, sozusagen. Und dadurch merkte dann einer wohl von den Netzwerktechnikern, dann sagte, Moment mal, wir haben kein Netz mehr und der Rechner sollte eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Was ist denn hier los?
Ja.
Und stellte dann durch Zufall fest, dass was hier lief. Und jetzt kommt eigentlich das Spannende, wie es dann weiterlief. Nämlich, als das irgendwie halt aufflog, erklärte halt die betreuende Professorin, eine Frau Lia Lina, die Verwaltung und die technische Assistenz an der Hochschule darüber auf, was da gelaufen war, dass halt da zwei Diplomanten experimentellerweise eine Netzzensur eingerichtet hatten.
Mhm.
Und das ging dann halt auch per E-Mail an alle Dozenten und alle Studenten. Und es kam und sie haben halt auch dann erklärt, wie man dann diese Zensur wieder abschalten konnte, eine Anleitung rumgeschickt, wie man sagen könnte, okay, so wäre die Zensur wieder los.
Ja, technisch war es, glaube ich, so, dass die einfach ihren Computer auf den ganzen Unirechnern eingetragen hatten.
Genau,
als Proxy. Als Proxy, ist der Fachbegriff, ja. Und deswegen der Verkehr über ihren Rechner lief.
Mhm.
Und dass man einfach diesen Proxy wieder austragen musste, um wieder ganz normales Internet zu haben.
Ja. Und jetzt kommt euch das überraschen, nämlich jetzt sollte man ja eigentlich erwarten, dass, wo dieses Experiment aufgeflogen war, dass zu meinen alle sich darüber aufregt, dass ihr Netz verfälscht wurde und zum anderen, dass die Leute das einfach abschalten. Aber das wurde zum größten Teil mit wenigen Ausnahmen einfach ignoriert. Und auch wenn das alles schon bekannt war, blieben diese Einstellungen da drin. Also die Leute haben einfach die Zensur nicht abgeschaltet. Es gab sogar noch so recht skurril anwirkende selektive Nachfragen, wo halt einer zum Beispiel anfragte, ja, meine Homepage, da ist mein Profil drauf, was ich für Bewerbungen verwende und so, das ist jetzt aber nur hier innerhalb der Universität vertreten. Wenn man das von außen aufruft, bei der Firma, wo ich mich bewerbe, dann sieht das richtig aus.
Ja.
Und dann so, ja, dann sieht es richtig aus. Ja, dann ist es ja gut. Und,
ja.
Und
genau, also, ja.
Das ist eigentlich sehr erstaunlich und
erschreckend, wenn man überlegt, dass was für eine Gleichgültigkeit da vorherrscht, dass die meisten sich darüber nicht mit beschäftigten oder das einfach hinnahmen. Ja? Also Herr Freude weist zwar dann in seinen Texten darauf hin, wenn er darüber schreibt, dass das Ganze halt nicht repräsentativ ist und nicht für wissenschaftliche Statistiken geeignet wäre, weil es halt nur eine kleine Zielgruppe war mit etwa 200 Studenten und die sich alle untereinander kannten und so. Also man kann das jetzt nicht so sehr verallgemeinern oder große Erkenntnisse draus ziehen, aber trotzdem einfach so mal.
Interessant ist es ja trotzdem.
Ja, als einfach mal Versuch, was so geht, das war wie gesagt noch bevor das dieser Düsseldorf-Fall kam, also aber als einfach mal als erstmal spielerischer Versuch zu testen, was so geht mit Netzzensur und wie die Leute darauf reagieren, ist das eine sehr spannende und auch ein bisschen erschreckende Geschichte. Und naja, ein, zwei Jahre später kam dann diese Geschichte in Düsseldorf, wie wir vorhin erzählt haben, und da war das auf einmal dann von der Politik, gab es dann den realen Versuch.
Da gab es dann aber auf einmal dann doch Beschwerden.
Ja, da gab es dann doch Beschwerden, aber das kam dann halt auch wieder aus einer...
Das kam von einer anderen Ecke sozusagen.
Ja, genau. Ja, das war dieses sogenannte Insert-Coin-Experiment und die Zeit fliegt jetzt auf einmal wieder vorbei.
Es ist 18:26
und 42 Sekunden.
Eine halbe Stunde haben wir noch. Und wir wollten gerne noch ein bisschen über Netzneutralität reden. Das ist eigentlich...
Genau, das ist auch noch so ein...
Wir müssen ja erklären, was das für ein Begriff ist. Das könnten wir nach dem nächsten Lied machen.
Ja, aber vor dem nächsten Lied gibt es erst nochmal einen Hinweis. Wenn das euch alles zu schnell geht, was wir hier alles erzählen in diesen zwei Stunden, oder wenn ihr wissen wollt, was wir in der Vergangenheit in anderen Sendungen zu anderen Themen so erzählt haben, findet ihr alle unsere Sendungen auf unserer Homepage als MP3s archiviert. Das ist Fnordfunk, F-N-O-R-D, Fnord, fnordfunk.cccmz.de.
Genau, die 23. Sendung ist recht interessant. Da wird auch mal erklärt, warum das Fnordfunk heißt.
Genau, dort findet ihr all unsere Sendungen als MP3s zum Runterladen, als Podcast zum Abonnieren. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an radio@cccmz.de. Wir sind immer an Feedback interessiert. Ihr könnt Kritik loslassen, Musikwünsche, solange es freie Musik ist. Ihr könnt Themen vorschlagen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr denkt, das würde mal gut in die Sendung reinpassen und so weiter und so weiter. Also, ja, meldet euch, gebt uns Feedback.
Genau. Wir machen derweil ein bisschen Musik und danach erklären wir, was eigentlich Netzneutralität ist.
Genau, ich glaube, wir haben noch ein Lied von dem schönen Jakob Bienenhalm. Es hat ja nichts mit Computern zu tun, ist aber ähnlich abstrus wie das erste Lied, was wir ganz am Anfang der Sendung hatten. Ich bin dafür, dass wir das jetzt mal spielen. Das heißt, ich will dein Regal.
Was für ein Unsinn. Jakob Biedenhalm, ihr hört den Nordfunk. Das war Ich will dein Regal. Das muss ich mir unbedingt runterladen. Später auf nordfunk.cccmz.de. Ja, wird es einen Link geben.
Ein paar schön schräge Sachen. Da wird Kai wieder schimpfen, dass die Musik wieder zu komisch war in der Sendung. Aber ich finde das einfach zum
Schreien. Ja, die ist aber heute anders komisch als sonst. Das muss man ja mal sagen.
Okay, ihr seht also, in den Weiten des Internets gibt es eine weite... breite Bandbreite an verschiedenartig komischer Musik.
Richtig, so ist das. Und du findest sie alle sozusagen. Netzneutralität.
Genau.
Jeder darf runterladen, was er will.
Selbst wenn es komische Musik ist, ja. Genau, die letzte halbe Stunde der Sendung, wir haben die ersten anderthalb hauptsächlich über Netzzensur geredet. Jetzt kommen wir zum Thema Netzneutralität. Das ist eine Sache, eine Diskussion, die in den Vereinigten Staaten, in den USA schon ziemlich heiß im Gange ist seit ein, zwei Jahren. Hier in Deutschland noch nicht so, aber ich denke, das wird auch noch kommen.
Ja, Netzneutralität. Ja, wie ja alles schlecht rüberschwappt, wie ich mal anmerken möchte.
Ach, sei doch nicht so pessimistisch. Das Internet kam auch rübergeschwappt, das war auch nicht schlecht.
Ein bisschen schon.
Doch.
Da hätten wir die Probleme jetzt nicht.
Ja, so gesehen. Na gut. Ja, Netzneutralität. Was bedeutet das? Wir haben vorhin schon mehrfach angeschnitten, dass es so ein bisschen verschiedene Sichtweisen gibt über das, was das Internet genau ausmacht und was jetzt mein Service Provider, die Firma, die mich mit dem Netz verbindet, wie Telekom, Arcor, 2&1 und 1704 und Alice und Bob und wie sie alle heißen. Was die genau machen, das kann man ja verschieden betrachten. Man kann auf der, sage ich mal, unteren Ebene ansetzen und sagen,
Ja, mein Internet Service Provider, mein ISP, gibt mir einfach eine Verbindung ins Netz, wo ich Nullen und Einsen drüber austauschen kann.
Der transportiert dann Daten.
Transportiert Daten, bietet mir diesen Service, dafür bezahle ich. Und was diese Daten bedeuten, das hat dem ISP völlig egal zu sein.
Richtig.
Man kann aber auch auf einer höheren Ebene, auf einer Inhaltsebene ansetzen und sagen, naja, wenn diese Daten jetzt ein Film sind oder wenn diese Daten jetzt Telefonie übers Internet sind oder diese Daten Webseiten oder E-Mail sind, sind das andere Sachen, sind das andere Inhalte, andere Angebote und dann kann man die auch verschieden abrechnen oder verschieden limitieren.
Ja, weil dein Zugangsanbieter ja im Prinzip Zugang zu verschiedenen Diensten bietet.
Ganz genau das.
Dann könnte der vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, wenn du Video haben willst, dann kostet das extra.
Genau das. Und diese Diskussion darüber, das ist, wie gesagt, in den Staaten stark im Gange. Und bisher war es ja eigentlich so, dass man mit wenigen Ausnahmen abgesehen diese Netzneutralität hatte. Also das heißt, man hatte das erste von den beiden beschriebenen Modellen. Man hat eine Verbindung ins Internet, die einem der ISP verkauft. Mhm. Und dem ISP ist es relativ egal, was man damit macht, weil er nur Nullen und Einsen hin und her schiebt. Richtig. Das war bisher immer so, weil das Netz so entstanden ist, aber
hat sich so ergeben.
Ja, aber es war einfach keine Vorschrift. Ja, es hat sich so ergeben, aber es war auch nicht vorgeschrieben. Es gab keine Regulierung oder kein Gesetz, was den Provider verpflichtete, das so zu machen. Und genau deshalb kommen Provider jetzt auf die Idee, vielleicht das anders zu handhaben. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, warum sollte man sich als Provider die Mühe machen, jetzt diese 0 und 1 noch zu unterscheiden, unterschiedlich zu behandeln. Das ist ja erstmal mehr Arbeit, mehr Technik, die man braucht dafür.
Mhm, genau.
Aber der Punkt ist der, ein Beispiel, wo das recht anschaulich wird, das Interesse der Provider daran, ist, dass das Internet selbst eine Konkurrenz für andere Dienste der Provider ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein Provider Telefon anbietet, wie die Telekom,
ja,
verdient sie daran und wenn sie aber Leuten Internet verkauft,
verdient sie
daran auch. Und wenn jetzt die Leute allerdings Skype oder ähnliche Dienste benutzen, um übers Internet zu telefonieren, dann brauchen sie vielleicht irgendwann ihren anderen Telefonanschluss gar nicht mehr.
Ja. Das heißt, aktuelles Beispiel bei mir zu Hause, ich verwende ja Zip bei Zipgate, das ist ein Telefondiensteanbieter im Internet. Mhm. Und ich habe eine sogenannte Fritzbox von der Firma AVM, kriegt man zum Beispiel bei verschiedenen Internetprovidern, wenn man so einen Internetanschluss bestellt. Und da kann ich meine ganz normalen Telefone an dieses Gerät anschließen und meine Zipgate-Zugangsdaten eintragen. Und dann kann ich damit telefonieren, als wäre es ein normaler Telefonanschluss. Aber es ist kein Telefonanschluss der Telekom, mhm, sondern das ist komplett über Internet, wird es abgewickelt. Und dieser Anbieter Zipgate ermöglicht mir dann auch zum Beispiel in das Festnetz der Telekom zu telefonieren, mhm, oder weltweit eben, wie ich das gewohnt bin. Und zu eigentlich günstigeren Konditionen. Vor, mhm, allen Dingen fällt halt die Grundgebühr für den Telefonanschluss weg.
Und das ist auch genau der Grund, also es gab dann neulich schon Fälle in den Staaten, ich habe jetzt die Namen nicht parat, aber wo Provider einfach der Internettelefonie gesperrt haben und gesagt, mhm, haben, Internet, Web, E-Mail, YouTube und das, den ganzen Quatsch, das könnte alles haben, aber Internettelefonie gibt es bei uns nicht, dann kauft gefälligst unsere Telefonleitung, wenn ihr telefonieren wollt, ja, mhm, Telefonanschlüsse.
Genau. Richtig.
Und damit ist dann schon mal ziemlich deutlich klar, was für ein Interesse die Provider daran hätten, diese Nullen und Einsen verschieden zu behandeln, je nachdem, was sie darstellen. Ja. Kann sich das natürlich genauso vorstellen, wenn es um Filme gibt, wenn jeder seine Filme bei YouTube guckt oder irgendwie aus Tauschbörsen herunterlädt, dann verkauft der Provider vielleicht keine Kabelanschlüsse oder Satellitenschüsseln mehr. Und
da ist ja halt, ja, genau, es gibt ja Provider, die auch Internet über Kabelanschluss machen, ja, ja, sowas, ja.
Und das ist dann halt der Punkt, wo dann die Rufe aufkamen, ja, das geht nicht, ich bezahle hier für eine Verbindung ins Internet und nicht für eine irgendwie kastrierte und eingeschränkte, meine Nullen und Einsen sind mir.
Ja.
Und daher gibt es auf der einen Seite halt Bestrebungen, da eine die Netzneutralität zu erzwingen oder irgendwie durch eine Regulierung vorzuschreiben, dass halt ein Gesetz oder eine Vorschrift geschaffen wird, die Provider dazu zwingt, ein neutrales, unzensiertes, uneingeschränkten Netzzugang zu gewährleisten. Da gibt es eine Menge Aufschrei und Unterstützung für. Auf der einen Seite gibt es dann aus dem Bereich der diese Bestrebung für eine Netzneutralität hat viel Unterstützung aus dem Bereich der Leute, die sich für eine freie Meinungsäußerung und Presse einsetzen. Also Reporter ohne Grenzen zum Beispiel oder die Electronic Frontier Foundation sind Gruppen, die sehr vehement fordern, dass so eine Netzneutralität möglich ist, um zu gewährleisten, dass man halt immer noch diese Freedom of Speech, die den Amerikanern ja heilig ist, hat und übers Netz machen kann, was man will.
Ja.
Auch einer der Ingenieure, der das Internet mit eigentlich entwickelt hat, der Tim Berners-Lee heißt der, glaube ich.
Tim Berners-Lee, der sozusagen das Web erfunden hat.
Genau, auch der sagt, er hat das sehr schön geschrieben, hat einen Text geschrieben, wo er sagt, als ich das Web erfunden habe, habe ich niemanden um Erlaubnis gefragt und das sollte auch so bleiben im Netz, dass man nicht um Erlaubnis fragen darf, was man da macht und was man da nicht macht. Ja,
ja genau.
Auf der anderen Seite, die Gegner der Netzneutralität wiederum argumentieren, indem sie sagen, zum einen ist das Internet so großartig geworden und so schnell gewachsen, weil es eben keine Regulierung, keine Vorschriften gab. Mhm, und jeder seine Geschäftsmodelle da ausprobieren konnte, wie er wollte. Und es gibt ja die ganzen Erfolgsgeschichten dann von eBay, Amazon, Google und was weiß ich, wie sie alle heißen.
Ja, ist richtig.
Und die sagen, wir wollen nicht, dass das Internet jetzt irgendwie uns hier Vorschriften gemacht wird, was wir verkaufen dürfen, was wir nicht. Wir wollen weiter die Freiheit haben, unsere eigenen Geschäftsmodelle zu entwickeln, unsere eigenen Sachen zu verkaufen und wollen da nicht eingeschränkt werden. Und zum anderen sagen sie, das Internet ist sowieso schon ziemlich überlastet mit dem immer massiveren Datenaufkommen. Wir müssen auch schauen, dass in dieser ganzen Datenflut und diesem ganzen Datenmüll auch, der da herumgeistert, die wichtigen Sachen nicht untergehen. Und deswegen brauchen wir auch Möglichkeiten, halt nicht neutral zu handeln,
ja,
sondern eben Daten, die wir als wichtig erachten, bevorzugt.
Ja, und da haben wir jetzt schon wieder das Problem, wer bestimmt dann, was wichtig ist und was nicht. Weil mir ist gerade genau das wichtig, was ich im Moment gerade abrufe. Aber das muss mein Provider ja nicht so genauso sehen.
Ja,
richtig. Weil der sagt vielleicht, das ist Müll oder
weiß ich nicht. Also es gibt so Punkte, wo man es noch einsehen kann, dass eine Priorisierung davor da stattfindet. Also hast du ja selbst gerade...
Ja, das habe ich vorhin erwähnt. Dieses QoS nennt sich das Quality of Service, um mal wieder so ein technisches Schlagwort einzuführen. Dass man jetzt sagt, wenn ich jetzt Daten verschicke für das Netzwerk, ist es ja egal, ob ich eine Website abrufe oder ob ich meinetwegen telefoniere. Mhm. Das sind Daten 1 und 0, die werden paketweise verschickt und empfangen. Aber für mich ist es halt schon wichtig, wie schnell das Paket jeweils durch das Netz huscht, weil beim Telefonieren muss es sehr schnell gehen, weil das ist eine Echtzeitanwendung.
Richtig,
so, ich will meinen Partner Zeit in dem Moment hören, wo der spricht.
Das ist sehr nervig, wenn irgendwie mal 3 Sekunden vergehen, bis die Sachen da sind. Ja.
Genau, und eine kleine Verzögerung halte ich schon noch aus, so, aber das ist halt in engen Grenzen. Bei einer Website, wenn die mal 5 Sekunden braucht, ausnahmsweise, ist das kein Problem.
Ja, oder noch doller bei Tauschbörsen, wo ich irgendwie das Ding über Nacht laufen habe und am Morgen ist der Film da ist es
ja,
egal, ob das eine halbe Stunde länger dauert oder nicht. Ja.
Richtig, genau, stimmt. Oder bei E-Mails ist es meistens auch nicht so entscheidend, ob die jetzt innerhalb von einer halben Sekunde zugestellt sind oder ob das ein paar Minuten dauert.
Ja.
Ist dann im Zweifel mal nicht so wichtig. Und da gibt es halt auf technischer Ebene die Idee, dass man den Paketen halt so draufschreibt, wie dringend das ist, sozusagen. Dass man sagt, hier, das muss irgendwie ganz besonders schnell durchs Netz oder dieses Paket ist sehr zuverlässig zu behandeln. Also bitte dieses Paket niemals wegwerfen, auch nicht bei Überlast. Das muss auf jeden Fall irgendwie durchgehen. Und dass dann alle Computer unterwegs, die diese Pakete halt empfangen und weiterleiten, darauf achten und zum Beispiel dringende Pakete dann einfach bevorzugt behandeln.
Und die Kritiker der Netzneutralität befürchten jetzt, dass eben genau solchen Maßnahmen nicht mehr möglich sind, wenn sie dazu verpflichtet werden, gesetzlich alle Pakete gleich zu behandeln. Und dass dann halt so eine Verstopfung sozusagen auftritt. Also es gab da von einem... Wie gesagt, diese Debatte reicht ja auch bis in die Politik inzwischen massiv hinein. Mhm. Es gibt da so ein trolliges Video von einem älteren republikanischen Senator in den Staaten, der auch dagegen die Netzneutralität ausspricht, aber dem offensichtlich die technische Kompetenz ein wenig mangelt und der dann zu etwas hinkenden Metaphern greift und diesen inzwischen recht berühmt gewordenen Ausspruch the Internet is a series of tubes, das Internet ist eine Reihe von Röhren, geprägt hat, und wenn diese Röhren verstopft sind, dann geht halt nichts mehr.
Das ist... Ja, das ist, dann nimmt man, das Internet wählt dann andere Röhren, sagen wir mal so.
Ja. Und das ist auch wieder so eine Argumentation dann für den, von den Befürwortern der Netzneutralität, die dann sagen, naja, wenn wir keine Netzneutralität mehr haben und wenn die Provider in der Lage sind zu sagen, die Daten sind wichtiger als die anderen Daten und wir verlangen mehr Geld dafür, Daten schnell zu transportieren, haben teurere Tarife,
ja,
dann haben sie überhaupt kein Interesse mehr, die Netzinfrastruktur auszubauen, weil dann die Knappheit ein Geschäftsmodell ist, ja, dann ist es, dann verdienen sie ja daran, dass sie nicht alle Daten schnell vermitteln können und dass die Leute extra zahlen.
Dafür, dass es dann
deswegen geht. Sagen sie, Netzneutralität ist auch wichtig, um zu gewährleisten, dass in die Infrastruktur des Netzes investiert wird und dass halt auch weiter ausgebaut wird.
Das ist natürlich auch sehr weitreichend, das Thema. Also es ist so. Also ich kenne das, dieses, dass man mehr bezahlt, um schnelleres Internet zu haben, sozusagen. Mhm. Das, also ja, das kenne ich zum Beispiel von den Ping-Zeiten, was man bei so Spielen halt hat. Bei Online-Spielen, die man ja auch über Internet spielt, ist es ja auch wichtig, dass wenn ich schieße, dass das pünktlich übermittelt wird, also möglichst schnell übermittelt wird, damit mein Gegner auch umfällt und nicht sein Computer denkt, er lebt noch und könnte zurückschießen oder so. Ja. Und da gibt es dann halt, das sind dann diese Ping-Zeiten irgendwie, wie schnell ist das Paket beim anderen und sowas. Und da gibt es dann teilweise bei den Anbietern halt so eine Option für, keine Ahnung, 2,50 Euro im Monat kriegt man dann besonders tolle Ping-Zeiten. Also, dass das irgendwie besonders bevorzugt schnell behandelt wird. Das ist ja im Prinzip schon auch sowas Ähnliches. Gegen Aufpreis wird es dann schneller.
Ja, das,
so ein bisschen.
Das geht eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung, das ist richtig. Ne? Ja. Das
ist eigentlich. Wobei noch eindeutiger ist bei DSL, da gibt es dann irgendwas mit DSL 1000, 3000, 16.000. Das wird dann halt immer teurer. Wobei da finde ich es halt auch noch gerechtfertigt, dass man sagt, schnelleres Internet kostet mehr Geld, ist ja okay. Ja. Aber dann sind aber nicht bestimmte Pakete schneller
richtig, als andere. Das ist richtig, aber das hat ja noch nicht, genau, das ist, ja.
Genau, das ist das halt ist genau so.
Der Unterschied. Das hat ja nicht so mit Netzneutralität zu tun. Wenn ich jetzt halt sage, ich lasse mir eine Leitung daheim legen, die ist so dick und so oder so dick und so dick. Das ist klar, wenn ich
schnell. Dann werden will, aber alle Pakete auf der Leitung trotzdem gleich behandelt.
Gleich schnell oder gleich langsam, genau. Und
genau.
Wenn man halt von dieser Netzneutralität abrückt, dann hat man eben den Fall, dass die Pakete verschieden behandelt werden. Und das gibt natürlich den Providern dann auch eine Macht darüber, was man im Netz vielleicht sehen kann oder nicht sehen kann. Also es gibt halt die Befürchtung, die ich verstehen kann, dass ein Provider zum Beispiel sagt, okay, ich bin nicht verpflichtet, alle Datenpakete gleich zu handeln. Ja, dann behandle ich doch mal die Webseiten der Konkurrenz so, dass die Daten überhaupt nie ankommen oder nur im Steckentempo. Oder
ja.
Oder halt, oder zum Beispiel vielleicht ein Forum von Verbraucherschützern, wo man kritisiert wird. Da hat man auch kein Interesse daran, dass die Kunden das lesen. Das lassen wir auch mal unter den Tisch fallen, ja.
Ja, das geht auch so ein bisschen in Richtung Zensur wieder.
Genau.
Hängt ja auch miteinander zusammen.
Ganz genau, ja. Das ist nämlich wieder der Punkt. Also man könnte vielleicht sagen, dass so, wenn man das Netz nicht neutral hält, dann ist das eine Zensur-Light, die da eingeführt wird. Mhm. Ja? Also eine Zensur, die dann eher nicht aus politischen, sondern eher aus wirtschaftlichen Interessen kommt. Und da gab es auch schon so einzelne Fälle, wo in den Staaten Provider dann kritische Seiten oder Konkurrenzseiten halt gesperrt haben.
Tatsächlich.
Und das erst, als dann Leute sich darüber beschwert haben, dass sie wieder freigeschaltet wurden. Also es gibt immer wieder Versuche, dass so aus dem Motto, ach, das merkt ja keiner, das still und heimlich mal was zu sperren und erst, wenn es halt doch jemand merkt und herumschreit, dann wird das wieder aufgehoben. Ja. Also das ist, wie gesagt, da das ist noch nicht ausgefochten. Das ist noch im Gange. Ja. Aber die Befürchtung ist halt wirklich, dass wenn man einmal wenn diese Verpflichtung nicht hat, die Neutralität weiter zu behalten, dass dann es dann doch eine Instanz gibt, die weggeht von dem Netz als freien Austausch von Nullen und Einsen, von Bytes und hin zu einer Monopolisierung und zu einer entscheidenden Instanz, die definiert, was man im Netz sehen darf und was man nicht sehen darf.
Ja, genau. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, welche Nachteile hätte das eigentlich jetzt konkret, wenn man Pakete unterschiedlich behandelt? Also haben wir eben schon mal gesagt, Telefonie bevorzugt zu behandeln ist auf technischer Ebene ja sinnvoll,
ja.
Um da quasi die Sprachqualität auch zu gewährleisten. Aber es wird ja dann immer wieder moniert, ja, wenn wir jetzt irgendwie die Netzneutralität aufheben, dann wird irgendwie die ganze Welt zusammenbrechen. Dann ist
das Internet, wie wir es kennen.
Ja, genau, vielleicht so. Was hat das konkret für Auswirkungen, wenn ich die Netzneutralität jetzt aufhebe? Der Provider kann halt bestimmte Seiten theoretisch verlangsamen. Das ist natürlich richtig. Aber ist halt die Frage, ob der überhaupt ein Interesse dran hat.
Oder der Provider hätte auf jeden Fall Interesse dran, ja. Man kann natürlich nicht sagen, was konkret passieren würde. Kann schlecht die Kristallkugel hier gucken und aber man kann ja die Tendenzen, sage ich mal, hochrechnen. Wir haben ja gerade schon erwähnt, dass es schon so Fälle gibt. Also eine Sache, die zum Beispiel recht plausibel wäre, dass so Dienste wie Skype oder ähnliches, wo man umsonst halt mit so einem Headset übers Internet telefonieren kann, wo man im Internet sprechen kann,
ja.
Dass solche Dinger verschwinden. Weil die Provider halt sagen, Voice over IP wollen wir nicht, das behandeln wir so langsam, die schicken wir so und mit so viel Störung weiter, die Daten, die haben die ganz unterste Priorität, dass das in der Praxis einfach nicht mehr funktioniert. Dass man versucht, umsonst mit so einem Ding über den Rechner zu telefonieren, was heutzutage meistens wunderbar klappt,
ja.
Dass dann einfach nur Rauschen und Mist ankommt und alles zerhackt und die Hälfte verloren geht. Und das Ergebnis davon wäre, dass diese Dinger verschwinden.
Weil und keiner mehr benutzen will.
Keiner mehr sie benutzen will und die Leute halt gezwungen sind, sich klassisch Telefon zu benutzen, weiter dafür Geld zu bezahlen.
Ja, aber es könnte doch auch passieren, also wir haben ja nicht nur einen Provider, es könnte ja auch passieren, dass ein anderer Provider dann sagt so, gut, dann nutze ich das mal als Werbeargument, dass Skype bei mir funktioniert.
Das ist auch durchaus eine Argumentation, die von Gegnern der Netzneutralität auch gebracht wird, die halt auch sagen, der Markt regelt das, dieser berühmte Spruch, ja, die halt sagen, wenn wir das halt aufheben, dann wird das ein Unterscheidungsmerkmal für die Provider werden. Die können verschiedene Geschäftsmodelle haben und wenn einer sagt, wir haben das Geschäftsmodell, dass wir sagen, wir bieten euch einen neutralen, offenen Zugang, dann ist das der Geschäftsmodell und dann werden sie die entsprechenden Kunden bekommen. Jetzt muss man natürlich sagen, ich persönlich habe selten gesehen, dass der Markt regelt, dass in der Praxis funktioniert. Also es ist natürlich die Gefahr besteht natürlich, dass die Provider eher entdecken, dass sie da gemeinsame Interessen haben, als das andere.
Und sich so ein bisschen zusammentun.
Ja, das, und der andere Punkt ist, dass man je nachdem, wo man wohnt, nicht unbedingt vielleicht auch nicht die große Auswahl an Providern hat.
Das ist richtig.
Ja. Und jo. Bei den
so Hippen ab. Ja, wobei, was es ja häufig gibt heutzutage, ist, dass du einen DSL-Anschluss bestellen kannst. Und dass du zwar die Leitung irgendwie von der Telekom kriegst, weil das Kupferkabel gehört denen halt, aber der eigentliche Tarif und so, Datenverkehr, das wird dann über einen anderen Anbieter abgewickelt.
Mhm.
Und von daher hat man ja meistens schon auch mehrere zur Auswahl, sei es jetzt Alice, Freenet,
ja.
Telekom selbst natürlich.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, du hast hier so ein zweigleisiges Modell, wo dem einen die Leitungen und die Infrastruktur und so gehören und die Anbindungen und der andere dann was darüber läuft, verkauft, dann ist natürlich besteht natürlich die Möglichkeit, dass der, dem die Infrastruktur gehört, dass der auch schon versucht, die Angebote des anderen unattraktiv zu machen und einzuschränken.
Oder Bedingungen stellt,
ja.
Ihr dürft ja keine Internettelefonie durchleiten, das ist dann
genau.
Vertraglich sozusagen nicht zugelassen.
Oder halt ganz einfach der Punkt, wenn wir nennen jetzt mal keinen Namen, aber wenn jetzt einfach in einem Land ein großer Provider existiert, der ist halt so der Standardprovider ist, wo man halt erstmal alle hingeht, und dieser Provider einfach die Webseiten der Konkurrenz unglaublich langsam und sowas macht,
ja.
Dann wird kaum einer wechseln, weil sie alle auf die Webseite versuchen, zu einer Konkurrenz zu gehen und feststellen, die lädt ewig, die kriegen sie ja überhaupt nicht auf die Reihe.
Ja, stimmt.
Also,
und die Leute würden auch jetzt nicht unbedingt realisieren, dass es an ihrem eigenen Provider liegen könnte.
Ja.
So,
ja. Also das öffnet dann eigentlich schon allen möglichen, also wie gesagt, auch wenn es in Einzelfällen durchaus vielleicht Sinn macht, Daten unterschiedlich zu priorisieren, hat man relativ schnell für alle möglichen unschönen Formen des Missbrauchs dann die Tür offen. Ne?
Ja, im Moment ist das aber ja genau so. Ne? Also im Grunde genommen, die Netzneutralität ist uns ja nicht garantiert.
Nein,
ist es nicht. Es gibt überhaupt keine Regel dafür. Man hat es halt so gemacht, es hat sich so ergeben und und jetzt denkt man ja gerade erst drüber nach, das aufzugeben.
Also in so im Kleinen und Unauffälligen gibt es ja auch immer wieder Punkte, wo Netzprovider von der Netzneutralität schon abgewichen sind, wo dieses Prinzip nicht verfolgt wird. Also was zum Beispiel sehr häufig ist, wenn man sich eine Flatrate kauft, was heute natürlich fast Standard ist,
ja.
Und eigentlich dann beliebig viel Datenverkehr haben kann, so viel wie die Leitung halt hergibt,
ja.
Dann gibt es halt die sogenannten Power-User, die Leute, die das völlig ausnutzen,
ja,
die dann halt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ihre File-Sharing-Börse da laufen haben und einen riesen Datenverkehr erzeugen. Und das sind natürlich die Leute, die eigentlich diese Flatrate voll ausnutzen, sind eigentlich für die Provider die unangenehmen Kunden. Weil
genau, das, und der Provider muss ja selber auch Geld bezahlen für den Datenverkehr, genau, weil er Infrastruktur bieten muss,
genau,
weil er Durchleitungen
machen muss. Und es gibt schon immer wieder Fälle, wo aus diesem Grund Provider entweder das Datenvolumen für gewisse Anwendungen zu drosseln versuchen, dass sie es dann trotz dieser Flatrate halt Einschränkungen machen für Peer-to-Peer-Netzwerke, für Tauschbörsen und den Datenverkehr da bremsen oder sogar auch immer wieder versuchen, solche Kunden loszuwerden. Also ja, genau das Umgekehrte, was man sonst hat.
Das ist einem aus unserem Club passiert.
Echt? Wem?
Ja, dem Kai.
Ach, dem Kai.
Wobei, jetzt habe ich den Namen schon gesagt.
Ne? Wir nennen keine Nachnamen.
Der war bei einem nicht näher genannten Provider, hatte eine Flatrate und da hat der Provider doch tatsächlich angerufen und 100 Euro angeboten, wenn er denn den Provider wechseln würde. Weil der Provider kann natürlich auch nicht so ohne weiteres aus diesem DSL-Vertrag raus, hat ja auch Kündigungsfristen und so weiter und hat halt 100 Euro geboten, wenn er dann gehen würde, was er dann dankend abgelehnt hat, was hat wunderbar funktioniert mit der Flatrate.
Da muss man sich eigentlich auch denken, wenn so ein Angebot kommt, dann stimmt doch irgendwas mit dem Geschäftsmodell vom Provider eigentlich nicht, oder? Wenn du sagst, jemand hat einen Vertrag mit ihm, hat die Bedingungen angenommen, nutzt diesen Vertrag aus und nutzt das und alles ganz im Rahmen des Normalen
die
und
dann will er den
loswerden.
Die kalkulieren ja, dass man das eben nicht nutzt oder zumindest mal nicht immer. Und wenn mal einen Monat lang halt wirklich was anfällt, ist das nicht so schlimm, wenn da viel Verkehr anfällt. Aber naja. Ja, das ist, wobei hinterher, als er dann den Anschluss gerne losgeworden wäre, waren sie dann halt andererseits auch wieder nicht mehr so kulant. Als es dann darum ging, dass er ein halbes Jahr in Irland war und seinen Anschluss nie nutzen konnte und gerne das ausgesetzt hätte.
Tja. Wir haben 5 vor 7, genau gesagt 4:30 vor 7. Die ganze Sendung ist auch schon wieder am Ende angelangt. Das war die 25. Ausgabe des Nordfunks, der Radiosendung des Chaos Computer Clubs Mainz. Die nächste Sendung gibt es in einem Monat etwa, genauer gesagt am 23. April. Das Thema der Sendung steht, glaube ich, noch nicht fest.
Glaube ich noch nicht.
Ah, wir schauen mal, was man
zu tun hat. Wir zwei haben da leider keine Zeit, wir sind noch nicht dabei.
Genau, aber andere Kollegen aus dem Club werden dann hier im Studio sein. Wer noch nicht genug hat von Chaos Radio, von Radio aus dem Chaos Computer Club Umfeld und technischen Themen, der kann in ein paar Stunden gleich weitermachen, denn heute Abend um 22 Uhr machen die Kollegen vom Berliner Chaos Computer Club ihre Chaos Radio. Das ist auch im Netz zu hören, das findet man auf chaosradio.ccc.de von 22 Uhr bis Mitternacht und da geht es um File-Sharing, gerade hatten wir das Thema, und welche Mittel es eigentlich gibt innerhalb diesen Tauschbörsen, wo man mehr oder weniger legal Dateien herumschiebt, den Nutzern auf die Spur zu kommen von den Seiten der Behörden. Also wer da Informationsbedarf hat, kann die Sendung kann ich wärmstens empfehlen. Und ja, den Nordfunk hier auf Radio Rheinwelle gibt es in einem Monat wieder. Bis dahin, macht's gut, schaut auf unsere Webseite vorbei, nordfunk.cccmz.de, hinterlasst eure Kommentare oder euer Feedback. Ja.
Ciao. Im Studio waren Tanjev
und Martin.
Das waren die beiden Stimmen. Bis zum nächsten Mal.